Es stellt sich die große Frage, was uns zuerst ausgehen wird. Die Gasspeicher oder die Hirnmasse bei vielen Persönlichkeiten in unserem Land. Bei den Gasspeichern könnte man ja argumentieren, die kann man wieder auffüllen. Bei der Hirnmasse ist es so eine Sache. Wir sprechen wieder über die Aufreger der Woche, solange wir noch so eine Art freie Rede haben. Aber wenn es nach dem französischen Präsidenten geht, ist die freie Rede so etwas wie BS. Blödsinn. Er hat was anderes dazu gesagt, aber dazu mehr in der neuesten Ausgabe von Tacheles mit Röper und Stein. Unbequem, unangenehm, aber notwendig. Habe ich mal gelesen. Viel Spaß. So Thomas, nachdem wir uns jetzt warm geredet haben, drücke ich diesmal auf Aufnahme. Jetzt kannst du deinen schönen Monolog am Anfang, jetzt hast du schön geübt.
Herr Komm, Ober, ich hätte gerne einen neuen Gast. Da quatschen wir hier die halbe Sendung durch.
Es waren fünf Minuten.
Aufnahmeknopf. Red doch nicht. Halbe Sendung haben wir schon hinter uns.
Komm, es waren fünf Minuten.
Jetzt rauche ich erstmal. Ist mir alles egal, jetzt rauche ich erstmal eine.
Wir haben gerade mal halbe guten Sendung Tag gesagt und haben über das Wetter geredet. Mehr haben wir jetzt nicht
halbe
verloren.
Halbe Sendung haben wir fertig gehabt. Und dann sagst du, ich habe nicht aufgenommen.
So, dann starten wir nochmal. Also, wie geht's dir, Thomas? Okay, Wetter haben wir gesprochen und vom Wetter gehen wir dann direkt in die Hirnmangellage. Nein, Gasmangellage, das wollen wir besprechen gleich zu Anfang. Wie sieht's denn aus? Also momentan sind wir bei 22, noch was Prozent. Was hast du gerade gesagt?
Also ich habe hier den aktuellen, der Stand, den ich habe, ist vom 17.02. 22,3% Gasverstand im Schnitt in Deutschland.
Ja, und die moderne Industrienation Deutschland ist ja so gut aufgestellt, dass nach den Aussagen von einem Experten, der in der Welt zitiert wird, alle jetzt nur noch nach warmem Wetter beten. Es könnte erfüllt werden, weil wenn ich jetzt hier so gucke, Berlin, nächste Woche wird gemeldet 13 Grad, 10 Grad, also eine längere, doch wärmere Phase. Könnte es sein, dass wir nochmal mit dem blauen Auge davonkommen, auch im Hinblick auf die Wahl, die da jetzt ansteht am 8. März? Wo war das? Baden-Württemberg, ja?
Ich glaube ja, aber ja, und dann danach 22 Rheinland-Pfalz, glaube ich, dass die reinfahren. Also, blaues Auge ist ja die Frage, was ist ein blaues Auge? Das Problem ist folgendes. Also bei 20% Gasspeicher müsste man eigentlich die anfangen, Verbraucher abzuschalten, weil du kriegst das Gas, der Druck ist in den Speichern so niedrig, dass du nur noch weniger rausbekommst. Das heißt, wenn es dann zwischendurch mal wirklich eine Spitze gibt, wo es zwei Tage kalt ist, muss nur zwei Tage sein, und dann reicht das Gas nicht, dann kriegst du nicht genug aus den Speichern. Dann müssen sie was abschalten. Es sei denn, sie kriegen irgendwie Strom aus dem Ausland. Genug Strom ist auch die Frage, ob sie den kriegen. Also das heißt, bei 20% wird es eigentlich kritisch. Ist auch nicht, das sage nicht ich, das sind die offiziellen Definitionen der Regierung. Also, aber sie schweigen darüber. Und wir haben jetzt vor der Woche gesagt, da war die Abnahme aus den Speichern 0,8% pro Tag. Da habe ich gesagt, wenn es so weitergeht, dann sind wir am 18. bei 20. Jetzt ist die nächste Woche, die Woche jetzt, die gewesen ist, etwas langsamer gewesen, teilweise nur 0,4% am Tag. Sind wir eben bei 22,3. Also selbst wenn es mit niedrigen 0,4 weitergeht, muss man jetzt kein Mathematikgenie sein, um zu wissen, in 6 Tagen, gerechnet vom 17. Februar an, sind wir bei 20%. Mhm. Also irgendwann am 23. Februar. Ja, wir kriegen die Marke von 20% in jedem Fall im Februar gerissen. Die Frage ist, was machen Sie dann? Das ist die Frage. Also ab einem bestimmten Grad, wenn dazwischen plötzlich viel Verbraucher dran sind, kriegen sie das Gas nicht mehr raus, das sie brauchen.
Das ist wie eine Spraydose, die am Schluss zwar noch sprüht, aber eben mit geringerem Druck, ne? Dass man da.
Ja, Druck ist eben weniger, kriegst nicht so viel raus. Ja. Und das Problem ist, sie kriegen sie auch woanders nicht her. Ne? In Ostsee ist das Terminal eingefroren. Die Holländer haben 15% Gasspeicher, die brauchen ihr Gas auch selbst. Belgien sieht ähnlich aus. Aus den USA gibt es eine Lieferpause, weil die Winter hatten. Bis dann die Schiffe wieder über den Atlantik kommen, gehen wir ein paar Tage ins Land. Also so richtig Nachschub-LNG gibt es nicht. Wird eng.
Das also, Framing der Medien ist halt interessant in dieser Richtung, dass es da relativ wenig realistische Einschätzungen gibt. Ja, wir haben es gerade erwähnt, mit Hinblick auf diese Wahl, die da ansteht. Das könnte dann eben Leute zum Umdenken bewegen. Wobei das ich könnte, das selbst dann, wenn sie so und so viele abschalten, ich habe da meine Erfahrungen mit dem Wählerverhalten der deutschen Bevölkerung. Das weiß ich nicht, ob das dann wirklich was auslöst. Aber die versuchen es halt, das zu vermeiden, ja.
Ja gut, ich meine, das hat mehrere Gründe. Zum einen können natürlich wieder die Unzufriedenen kommen, weil die AfD natürlich ausnutzen wird. Die AfD wird es sagen. Das ist ja alles nur Regierungsfehler. Also das ist ja so, nochmal zur Erinnerung. Früher war die Gesetzeslage die, dass zum Beginn der Heizperiode 90% eingespeichert werden mussten. Jetzt hat Kollege Habeck am letzten Arbeitstag gesagt, nö, das muss nicht, 75% reicht. Und Frau Reiche hat das nicht geändert. So, und das heißt, sie haben genau zum Beginn der Heizperiode 75% eingespeist, nicht ein Stück mehr, weil der Gaspreis letzten Sommer war hoch und sie hatten Angst, wenn sie es einspeisen, dass sie es im Winter mit Verlust verkaufen müssen. Sie wollen ja Gewinn machen, Spekulation. So, das ist also reiner Fehler der Regierung. Punkt aus. Niemand sonst.
Vor allem der Chef der Bundesnetzagentur wurde ja auch noch eingesetzt von Habeck, ne? Der ist ja immer noch im Amt. Das ist ja auch
Ja,
noch ein.
also was die machen, weiß auch keiner so genau. Da hat Apollo News hat bei den Presseanfragen gestellt und da haben die doch allen Ernstes geantwortet, die Bundesnetzagentur führt keine Prognosen durch. Ja, was machen die den ganzen Tag? Ja, die wissen gar nicht, was so. Die wiegeln alle ab, sagen alle, also aktuell ist alles in Ordnung und Prognosen machen wir nicht. Ja, noch ist über 20%, noch ist in Ordnung, bald nicht mehr. Was macht denn dann? Ah, wir machen keine Prognosen. Ach so, ja, dann warten wir mal ab. Und dann kommen die Experten, wie du sagst, und sagen, ja, wir beten eigentlich nur noch um warmes Wetter, weil was anderes kann uns nicht retten. Es ist totaler Irrsinn. Kennst du den Spiegelsberger?
Klar.
Ja, geiler Typ. Ich bin ja jetzt erst vor kurzem drauf gestoßen. Geiler Typ. Der erklärt das sehr gut, alles sehr fundiert, alles sehr mit Quellen. Und ja, ich guck mir, ich habe jetzt jeden Tag meine Dose Spiegelsberger,
Wir
weil
sind
besser als der erklärt es
zusammen,
keiner.
wir waren zusammen in Berlin bei dem Anti-Windkraft-Symposium der AfD, sind wir geladen gewesen. Wir waren beide in dieser Podiumsdiskussion dabei. Und wir hatten ja auch schon vorher Kontakt, er war auch bei uns im Programm, ich kenne ihn persönlich auch und
Sag mal einen Gruß, ich finde ihn geil.
ja,
Sag mal
ich
einen Gruß.
richte ihn gerne aus und ich glaube, der hat mehr Traffic auf seiner Seite wie je zuvor.
Sein Kanal wächst bekloppt. Das ist also,
Ja,
das
vor
ist, da kannst du
allem
zugucken, jeden Tag 1.000 Leute dazu.
durch den Blackout in Berlin, da in dieser betroffenen Region, da gab es einige Zuschauer von ihm, die sich bei ihm rückgemeldet haben, so nach dem Motto, bin gut durch diese Scheiße gekommen, weil ich auf deinen Kanal gestoßen bin. Ich war versorgt, ich hatte das. Alles, was du auf der Checkliste hattest, habe ich mir besorgt. Ich habe es geschafft. Ne, so. Und die Aussage hat dann viele Leute noch auf ihn gebracht. Also, ja, der hat Ahnung, der ist vom Fach, der ist beim THW, der ist Energieanlagenelektroniker, der hat auch an Starkstromanlagen schon rumgeschraubt, der ist Fachjournalist für Energieanlagen und also es ist wirklich. Der ist den ganzen Tag in diesen Themen drin und
Für uns
ja.
Norddeutsche ist ein hartes Bayerisch, ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber inzwischen finde ich es richtig niedlich. Ich finde es toll.
Kannst du ihn verstehen dann
Ja
mittlerweile?
klar,
Ja,
ja
okay.
klar.
Wenn man
Verstehen
es
kann ich ihn.
einmal das Sind und Haben und so, der ist halt aus dem Chiemgau da unten, ne? So, der ist
Ja, es
schon.
ist schön, nee, es ist authentisch. Wie gesagt, zuerst habe ich gedacht, komisch, aber der Mann hat richtig Ahnung und sein Bayerisch ist dann irgendwie auch unterhaltsam. Ich finde ihn richtig gut.
Vor allem hat er
Also, wenn
Kontakt in die Realität. Er ist ja mit dem THW unterwegs und hat Kontakt zu den BOS-Einheiten. Sagt dir BOS etwas? Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben. Rotes
Okay.
Kreuz, THW, DLRG, Bundeswehr, Polizei, die ganze Blaulichtfamilie eigentlich. Das sind BOS-Einheiten und mit denen ist er in ständigem Kontakt und Austausch. Und was der da halt an Infos von der Basis ranträgt, das ist natürlich dann schon super. Also kann man nur empfehlen, Spiegelsberger, wie hieß der Kanal früher? Reich mir nach, schreibe ich in die Videobeschreibung rein.
Irgendwas mit Chiemgau, Outdoor,
Ja,
Chiemgau,
der heißt jetzt
Outdoor,
anders.
irgendwas.
Aber ich reiche das nach, ja.
Also, nee, guter Typ. Kann ich sehr empfehlen. Habe ich auch schon ein paar Mal Videos von ihm jetzt bei Telegram gepostet. Einfach zur Information. Er macht so 15 Minuten am Tag, glaube ich. Ab und zu, fast jeden Tag. Und das ist eigentlich sehr, sehr informativ.
Spring mal eins weiter. Gas haben wir jetzt. Heute haben wir noch
Nee, Gas
Strom.
haben wir nicht, aber das ist egal.
Gas haben wir abgehakt. Wir haben es zwar noch nicht, aber heute ist es kein Thema mehr, sondern unser Thema, das ja eigentlich die ganze Welt immer noch bewegt, ist auch immer noch in einem Kapitel die Epstein-Sache. Und Spiegel bringt es fertig, da eine Russland-Verbindung aufzubauen, dass quasi der Kreml den Herrn Epstein sozusagen da instrumentalisiert hat. Das muss man erstmal hinkriegen. Kannst du uns da in die Gedankenwelt des Spiegels mit entführen?
Ja, also zunächst mal vielleicht vorweg, jetzt wollen wir aufzeichnen, Donnerstag ist gerade die Meldung gekommen, sie haben Prinz Andrew verhaftet.
Ja, also verhaftet.
Verhaftet.
Ja.
Aber
Warum?
nicht wegen der Mädchengeschichten, sondern wegen Hochverrat.
Was hat er gemacht? 2010 gab es da eine Nummer, der hat
Da hast
irgendwie.
du, weißt du, da hast du, glaube ich, mehr gesehen. Ich war jetzt noch auf anderen Dreharbeiten gerade. Also der hat wohl irgendwelche britischen Regierungsdinger an Epstein weitergequatscht.
Haushaltsdaten.
Haushaltsdaten, was auch immer. Also da hört der Spaß auf. Ja, also mal gucken, was aus dem wird.
Es ist krass. Also Kindesmissbrauch hier, Hochverrat hier. Tatsächlich, echt, sollte das nicht genau andersrum sein, eigentlich das
Oder
Verhältnis?
zumindest gleichberechtigt.
Ja, also nee, andersrum, weil Kindesmissbrauch lebenslang, weißt du so.
Hochverrat auch.
Ja. Okay,
Ja.
also Breaking News ist gerade vor einer Stunde, habe ich es gelesen, maximal, dass das jetzt dem Andrew endgültig an den Kragen geht. Hast du gewusst, dass die Queen ihm auch schon mal 7 Millionen Pfund gegeben hatte, dass er
Ja,
quasi die Mädels zum.
um sich freizukaufen für Vergleich.
Die
Naja, der
Queen.
Typ. Naja, das ist gut. Ich meine, der Andrew hat ja auch schöne Einblicke gegeben in das Denken im Königshaus. Da gab es ja das Interview bei der BBC, das er so verkackt hat, wo er sich eigentlich freireden wollte und das nach hinten losgegangen ist. Da hat er auch so einen Satz gesagt, der wurde dann gefragt, ne, also jetzt, ob er denn mit denen irgendwie da gesprochen hätte oder was für Kontakt. Er sagt, ich rede doch nicht mit Angestellten.
Ja, das kenne ich. So einen
Ne?
Spruch habe ich auch schon mal gehört. Meine Frau
Also
redet nicht
dieser.
mit Personal, ja.
Naja, diese Arroganz, also dem wird das Gefängnis gut tun. Das ist meine Landung in der Realität.
Du, aber jetzt zu seiner Verteidigung, und das meine ich jetzt nicht wirklich ernst, aber ich habe vor kurzem ein Interview gesehen von dem ehemaligen Kammerdiener von Prinz Charles, jetzt König Charles. Und der hat erzählt, dass der quasi jeden Tag jemand hat, der ihm die Zahnpasta auf die Zahnbürste schmiert. Dann gibt's jemand, der bügelt die
Die
Schnürsenkel,
Schnürsenkel,
die
ja.
Unterhosen wird dreifach gebügelt und gefaltet und so weiter. Und der hat dann wirklich gesagt, dieser Kammerdiener, dass er einen Anruf bekam, so, Joe, can you come over? Und dann hat der Charles auf den Mülleimer oder den Papierkorb da gezeigt und da ist ein Brief vom Tisch ist runtergefallen in den Mülleimer rein. Und anstatt dass er sich gebückt hat und den Brief wieder rausholt, hat er seinen Kammerdiener angerufen, hat gewartet, bis der rüber dackelt, hat ihn sich dann wieder auf den Tisch legen lassen. Is that all, Your Majesty? Yes, that's fine, George. Und dann ging er wieder. Und das ist die Welt, in der die aufgewachsen sind. Der ist der Bruder des zukünftigen Königs, der Sohn der Königin. Die leben in einem anderen Kosmos. Das ist keine Rechtfertigung, aber der denkt so. Ja? Der ist wirklich
Ja,
so drauf. Ja?
aber bei dem Elitären, also wie gesagt, ich bin immer dagegen, dass Leute sich wichtiger finden als andere. Ich sage immer, ich habe einen riesen Respekt auch vor einer ganz einfachen Putzfrau, weil wenn es sie nicht gäbe, könnte der Gehirnchirurg keine Operation machen. Also
Aber du,
jeder.
das ist nicht nur bei Königs so. Habt ihr
Ja,
das
das, ich
Beispiel
weiß.
kennt vom Flughafen das Beispiel? Habt ihr mal erzählt?
Hast du
Ja,
schon ein paar Mal
alles
erzählt,
klar.
ja.
Also ich rede nicht mit Personal und so, weißt du so. Das gibt
Ja,
mehrere
aber
Leute.
da habe ich keinen, also wie gesagt, ich gönne ja auch niemandem jetzt irgendwie das Böses wie Gefängnis, aber dem ja. Der soll mal in der Realität ankommen, wenn ihm keiner die Schnürsenkel bügelt und er sein Bett selber machen muss. Da wünsche ich viel Spaß. Also das ist, in dem Fall halte ich das für sehr angemessen.
Stell dir mal den Hofgang vor. Prinz Andrew macht Hofgang. Und trifft die Gang aus Southwest London und so.
Ja gut, die werden schon auf ihn aufpassen.
Das ist so krass.
Aber
Es ist
also.
wirklich, also das ist echt eine Nachricht. Also, dass
Weil die werden
der.
schon auf ihn aufpassen. Der wird sicherlich in einen sicheren Trakt kommen. Aber selbst wenn er jetzt plötzlich nur, weiß ich was, sein Bett selber machen muss, da geht es ja schon los. Also,
Ich
wie
finde
gesagt,
es gut. Ja, ich will ihn nicht verteidigen. Ich wollte nur sagen, aus welcher Welt der kommt.
ja, das ist das sowas Elitäres. Wie gesagt, ne, das ist echt so Adel. Man denkt immer, das ist irgendwie übertriebene Filme. Das ist wirklich so. Ne, also auch die früheren Adligen, die erhielten sich für was Besseres. Blaues Blut, wir sind besser. Und das ist da drin. Und dann kommen sie immer und zeigen sich zwischendurch volksnah und denken, was soll der scheiß Pöbel hier? Gut, also Wurst, den haben sie eingecasht. Mal gucken, was das wird.
So, und jetzt zurück zum Spiegel, der uns ja quasi die Rolle rückwärts präsentiert, indem man sämtliche Schuld dann wieder mal dem Generalverdächtigen unterjubelt. Es geht ja gar nicht anders in dieser Denke. Es muss Putin gewesen sein. Wie wird's argumentiert?
Immer wenn sie von was ablenken, ist Putin schuld. Das wird auch bei der Gasmangellage so sein. Dann ist Putin schuld, weil der kein Gas liefert. Das ist ein lustiger Artikel. Den fand ich deshalb spannend. Also erstmal, da haben ja schon andere westliche Medien angefangen mit Epstein und russischer Agent. Und der Spiegel ist auf den Zug recht spät aufgesprungen. Hat dann aber einen umso größeren Artikel gemacht, der eben auch die Überschrift als Frage hatte, war Epstein ein Agent des Kreml? Und der Artikel ist also ein klassisches Beispiel für wirklich wirksame Propaganda. Für jeden Spiegelleser, für den, ne, da ist ja Russland an allem schuld, das ist ja bei denen gesetzt, ist die Spiegelüberschrift schon mal so fast schon ein Tatsachenbericht. So, dann kommt der Artikel hat original 14 Minuten Lesezeit. Das ist ein langes Ding, 14 Minuten. Und da wird dann in, also ich kann dir mal die Zwischenüberschriften vorstellen, weil das ist eigentlich, das sagt schon alles, damit du siehst, worum es da geht. Also da wird in 13 Minuten oder 12 Minuten wird erzählt, was Epstein als Verbindung hat. Zwischenüberschrift. Ne? Trips nach Moskau und Sibirien. Ein Stapel Visumanträge, also für Reisen nach Russland. Werben um eine Audienz bei Putin. Der Freund von der FSB-Akademie. Baggern bei einflussreichen Russen. Vorliebe für russische Mädchen und Frauen. Also ein Spion. Das sind so die Zwischenartikel, die Zwischenüberschriften in dem Artikel. Und dann in den letzten drei Absätzen steht dann drin, die eigentlich nicht. Wer es also so weit geschafft hat, das alles zu lesen und sein Gehirn unterwegs sich abzuschalten in der ganzen suggerierten Verbindung, die Epstein angeblich hatte, der liest in den letzten drei Absätzen dann, die Epstein war kein. Das ist unwahrscheinlich, das gibt keine Hinweise, eigentlich überhaupt nichts, das ist Quatsch.
Warum dann die Mühe über
Genau. Das wird in die Köpfe gehauen. Wer nur die Überschrift liest als Spiegelleser, oha, Russland war's. Wer den Artikel überfliegt, nicht aufmerksam liest, sieht 13 Minuten Verbindung von Epstein nach Russland. Das
Also
ist
zum Beispiel beim Zahnarzt, du fängst an zu
ja.
lesen und dann Herr Müller bitte und dann hast du
Ja,
es im
genau.
Kopf. Ja. Ich habe gerade den Artikel, das was du aus dem Artikel rausgeschrieben hast, hier eingeblendet. Am Ende schreibt der Spiegel, bisher wurde kein Beweis oder überzeugender Hinweis darauf gefunden, dass der amerikanische Sexualstraftäter im Auftrag des Krim spionierte. Schon mal kein Hinweis. Viele von seinen Mails lassen eher daran zweifeln. Kenner der russischen Geheimdienste schließen auf Nachfrage des Spiegel nichts aus, halten es aber für wenig wahrscheinlich, dass er russischer Agent war. Okay, also
Ja, und dann
steht.
auch noch ganz wichtig, dann einer sagt dann noch, ne, außerdem war Epstein abhängig von der Freundschaft und Toleranz sowie sogar dem Schutz mächtiger Männer. Beim ersten Hinweis auf solche Verbindungen, also zu Russland, hätten diese Epstein im besten Fall gemieden und im schlimmsten Fall zerstört. Genau das, was ich sage. Epstein war sicher an Geheimdiensten dran, aber es war nicht der russische. Da musst du woanders suchen. Und das, wie gesagt, aber der Spiegel macht da wirklich einen 14-Minuten-Artikel. Und dann die letzten anderthalb Minuten von diesem langen Artikel, nö, eigentlich nicht.
So nach Motto, du hast jetzt 10 Minuten deiner Lebenszeit verschwendet, damit wir dir einen Gedanken in den Kopf gepackt haben, der viel größer ist, wie das Dementi am Schluss.
Genau.
Kann man das
Also,
darauf zurückführen, dass das da deswegen beabsichtigt ist?
das ist, klar ist das Propaganda. Die hätten ja auch anfangen können, den Artikel damit. Also, sämtliche Experten sagen, ne, es gibt keine Verbindung. Trotzdem möchten wir Ihnen, also es gibt keinen Verdacht, aber trotzdem möchten wir Ihnen zeigen, welche Verbindung Epstein hatte. Der war so und so oft in Russland, dies und das, hat mit denen geredet, kann man ja machen. Ja, aber dadurch, dass sie das zuerst lang ausbreiten, mit Details, mit Screenshots von Visa-Anträgen und weiß ich was, sieht alles ganz konspirativ aus und ganz hier investigativ aus und so, ganz spannend. Und dann am Ende, ah nö,
Und vor
alles
allem,
Quatsch.
es fällt ja auf vorbereiteten Boden, auf fruchtbaren Boden.
Ja,
Dieses
Spiegelleser sind ja
Klientel
konditioniert.
wartet ja darauf, die eigene Meinung bestätigt zu bekommen. Ich wusste es seit 2000, der Mann ist böse. Und da kommt wieder ein zusätzlicher Fakt, der mein Weltbild zurechtzimmert, sozusagen.
Wenn
Ja.
es mal ein Fakt wäre, ne? Eben. Also, ja,
Ja,
das ist der
danke für die
Punkt.
Einordnung, muss jetzt auch drüber nachdenken. Überleg mal, sagt man, ich frage mich gerade, ob die Autoren mit dieser Maßgabe dann diesen Artikel schreiben
Ja.
oder ob die dann, ja, müssen sie eigentlich, weil sonst
Na,
würden sie es.
die Autorenliste sagt schon. Warte mal, wer war dabei? Also, Andorit Boy ist eine der eifrigsten Anti-Spiegel-Schreiberinnen. Christina Hebel, meine Lieblingslügnerin aus Moskau. Und noch zwei, die ich nicht kenne. Also zwei der drei wichtigsten Anti-Russland-Propagandisten der Spiegel, nämlich Hebel und Boy. Christian Esch war diesmal nicht dabei. Zwei der drei wichtigsten Anti-Russland-Propagandisten haben den Artikel geschrieben. Klar, was dabei rauskommt. Also das war kein Zufall, das war gewollt.
Und wir haben das genaue Gegenbeispiel dann auch noch, wie man dann eben ein Interview auch benutzen kann, um von diesem Thema eben komplett wegzugehen, nämlich das Interview, das der Spiegel mit Hillary Clinton geführt hat vor kurzem.
Ja, die war ja in Sicherheitskonferenz dann auch irgendwo in Berlin. Und da hat der Spiegel dann drei Fragen. Es ist ein sehr kurzer Artikel, sehr kurzes Interview. Die hatten also wahrscheinlich 5 Minuten Redezeit. Ich kenne das hier, wie das ist, wenn man so eine Veranstaltung, da sitzt dann die Clinton in irgendeinem Konferenzraum und davor stehen 10 Medien und jeder hat 5 Minuten Zeit für seine Fragen, geht einmal rein und raus. So läuft sowas. Und da hatte der Spiegel eben Zeit für ein paar Fragen. Der Artikel ist 6 Minuten Lesezeit, also wahrscheinlich waren sie 10 Minuten da drin. Und dann sind drei Fragen zu Epstein. Und ich will jetzt gar nicht auf alles eingehen, weil das auch zu blöd ist, aber ich fand das letzte gut. Ja, das fragt der Spiegel dann, wie nah standen ihr Mann und Epstein sich? Ja, die kritische Frage. Ne? Und da sagt sie, Frau Hillary Clinton sagt, er stand ihm nicht nahe. Er hat ein paar Mal Epsteins Flugzeug genommen, um karitative Projekte zu besuchen. Und das war Jahre, bevor Epstein schuldig gesprochen wurde. Epstein hat seine Verbrechen verheimlicht, bis er verurteilt wurde. Wir wussten nichts. Mhm. Und als es herauskam, haben wir sofort den Kontakt abgebrochen. Ja, wenn du jetzt aber ein Stück runterblätterst, ne, oder auch das Titelbild von dem Foto, von dem Artikel, mhm. 2010 hat Clintons Tochter geheiratet. Im und Bild. Unter den Gästen ja. War nicht Epstein, sondern aber immerhin seine engste Mitarbeiterin. So viel zum Thema Kontakt abgebrochen. Mhm. Ja, also, so, und wenn man jetzt beim Spiegel Journalisten hätte, was wir nicht haben, hätte er spätestens da nachfragen können, okay, aber das verstehen wir ja alles, aber sagen Sie, warum sind die Ghislaine Maxwell eingeladen? Das ist Epsteins rechte Hand. Wussten Sie doch. Der war da schon verurteilt 2010. 2008 verurteilt, 2010 haben Sie da eingeladen. Wie passt das zum Kontaktabbruch? Können Sie das kurz erklären, Frau Klimm? nö. Die Frage stellt der Spiegel nicht. Mhm. Ja, also es ist, die drei Fragen waren alle genauso. Sie haben Clinton eine Bühne gegeben, sich in Sachen Epstein reinzuwaschen und der Spiegel hat nicht eine dumme Frage gestellt dazu. Also nicht einmal nachgefragt. Also zum Beispiel was erste, gut, machen wir es doch. Erste Frage war so, nach dem Motto, der Spiegel fragte jetzt, der Fall hat ja Misstrauen geschürt und jetzt, ne, die Leute misstrauen Demokratie und den Eliten und so und das Epstein das verschlimmert, ob sie das nachvollziehen kann, dann sagt sie irgendwas ganz Schickes und sagt eben auch, die Verbrechen waren schrecklich und die Menschen, die Opfer, verdienen sämtliche Informationen aus diesen Akten. So, das sagt Clinton, jetzt fordert sie ganz dringend so. Und sie haben ja auch das Gesetz gefordert, dann, dass es freigegeben wird und so, für Aufklärung. Der hätte ich als Spiegeljournalist gefragt, liebe Frau Clinton, der Mann wurde 2019 verhaftet. Warum haben Sie das nicht seit 2019 gefordert? Warum tun Sie es jetzt? Mhm. Wo waren Sie denn, als Trump ihn verhaftet hat, also Trumps erste Amtszeit, die ganze Amtszeit Biden? Haben Sie da irgendwann mal gesagt, ey, gib mal die Epstein-Akten frei? Die haben Sie nicht gesagt. So, tun Sie, das sagen Sie jetzt. Keine kritische Frage. Wo waren Sie vorher? Gut, und dann auch die nächste Geschichte, ne? Da kam noch eine Frage von wegen, da nachgefragt bei den Eliten, wie das mit den Eliten ist, und dann sagte Clinton eben, ja, hat sie ja recht, ne? Wer in den Akten erwähnt ist, ist ja noch kein Täter, völlig korrekt. Dafür braucht es Beweise. Aber dann sagt sie, wenn es etwas gibt, für das jemand bestraft werden sollte, dann sollte das auch passieren. Dann hätten die Menschen das Gefühl, es gibt ein Gesetz und das gilt für alle und so. Hätte ich wieder dann, wenn ich jetzt, wenn die bei mir gesessen, hätte ich gesagt, Frau Clinton, das finde ich auch, bin ich völlig Ihrer Meinung. Sagen Sie mal, warum wurde eigentlich noch kein Strafverfahren eingeleitet? Außer Epstein gibt es kein Strafverfahren. Jetzt hat das FBI seit 2019 die Akten mit allen Klarnamen.
Außer Maxwell meinst du, gibt es kein Strafverfahren.
Ah ja, stimmt, Maxwell, ja, Maxwell mhm. und ne, aber keiner der Kunden. Kein Kunde. Jetzt haben Sie da beim FBI 3 Millionen Seiten liegen mit Fotos und Videos. Warum gab es eigentlich keine Strafe? Warum fordern Sie keine Strafe, Frau Clinton? Warum nicht?
Was hältst du von dem Gedanken, Frank hat das neulich mal erwähnt oder durchdacht, so, dass Trump ja jetzt letztendlich über sein Justizministerium Zugang zu diesen Akten hat und er letztendlich weiß, wer hinter den geschwärzten Balken und den geschwärzten Gesichtern ist, natürlich. Dass das ein gewisses, sagen wir mal, Potenzial hat, um Leute in eine gewisse Richtung zu schieben. Also Drohpotenzial, Druckpotenzial. Ich kann dafür sorgen, dass dieses Bild bei CNN morgen viral geht und da bist du mit nicht deiner Tochter auf dem Schoß zu sehen, weißt du, so in diese Richtung.
Ja gut, das war ja das Prinzip von Epstein generell, das war ja alles Druckmaterial.
Also, warum die Nummer nicht umkehren, dass die Trump-Regierung das auch ausnutzen könnte, um zu sagen, wir haben eine gewisse Agenda vor die nächsten 3 plus 8 Jahre, dann lass uns doch mit diesem Netzwerk arbeiten, wenn das schon da ist. Und wir sorgen dafür, dass das dann eben alles zur Tagesordnung weitergeht. Weil Pamela Bondi hat auch gesagt, schaut auf den Dow Jones, das ist alles super, wir machen jetzt weiter.
Ja gut, also das kann natürlich sein. Aber das in meinen Augen, also sein kann das alles. Wer diese Informationen hat, hat Macht. Aber wichtiger ist, glaube ich, eine andere Frage, nämlich warum es keine Aufklärung geben wird. Weil sie alle, ab Republikaner oder Demokraten und Popstars und Wissenschaftler und Firmenchefs und alles, was irgendwie in den USA, Frankreich, Großbritannien und Skandinavien Rang und Namen hat, ist in den Akten. Zumindest, ich sag mal, die Hälfte, egal. Also, ne, so, genug. Mhm. Trump kann dagegen nicht vorgehen. Das trifft auch seine Leute. Auch von seinen Leuten, von Republikanern, waren da genug mit dabei. Also, wenn der Trump das aufklärt, dann müsste er seine eigenen Unterstützer weghauen. Kann er nicht. Auch Trump ist ja nicht allmächtig. Trump ist auch davon abhängig, dass hinter ihm eine Gruppe steht. Aus Industrie, Politik und so weiter. Niemand, kein Diktator der Welt kann herrschen ohne seinen Unterstützer.
Und wenn er dieses Netzwerk zerschlägt, im Willen, das alles aufzuklären, gräbt er auch seine eigene
Dann
Machtbasis.
geht seine eigenen Leute auf ihn los. Da verliert er alle Unterstützung.
Und die Pamela Bondi als Generalin des großen Feldherrn muss natürlich dann das ausführen, was er zu ihr sagt. Du verteidigst das mit Händen und Füßen, mit Zähnen
Ja,
und Klauen.
sie ist weisungsgebunden. Also in den USA an eine unabhängige Justiz zu glauben, ist Quatsch, wenn Staatsanwalt und Ermittlung, also FBI und Generalstaatsanwalt, eine Behörde sind, eine Person. Alles US-Justizministerium. Die Justizministerin ist gleich in eigener, also in Personalunion auch Generalstaatsanwältin. So. Und sie befiehlt über das FBI.
Und
Der ist nichts mit
sie
Gewaltenteilung.
ist sich selber gegenüber weisungsberechtigt, ne? So.
Nein, nee, darüber sitzt das Weiße Haus dann. Aber da ist nichts mit Justiz, mit Trennung von Polizei, Staatsanwalt, Gericht, ist nicht. So, also von daher, das haben wir ja bei Biden erlebt, als der alles, was mit Trump war, rausgeholt hat, auch wenn er nichts war und alles, was mit seinem Sohn zu tun hat, verbuddelt hat. Jetzt macht Trump das Gleiche, nur umgekehrt.
Wie erklärst du dir, dass Trump für immer noch die heilige Lichtfigur ist, die uns jetzt quasi aus die Figur, die den Sumpf endgültig austrocknen wird?
Ja gut, wer das noch glaubt, weiß ich nicht. Wenn es die gibt, tun sie mir leid.
Viele. Also
Ja
auch
gut.
gerade innerhalb Amerika gibt es also immer noch viele von der MAGA-Bewegung hat er mittlerweile verloren. Auch berühmte Influencer wie eben Tucker Carlson oder so oder auch Candace Owens, das sind ja wirklich mächtige Stimmen in dieser Szene, die sind jetzt nicht mehr so begeistert. Und wenn jetzt dann gegen den Iran noch irgendwas passiert, dann bin ich mir sicher, dass da seine Basis noch mehr erodiert. Aber ist er einfach angetreten als die große Hoffnung und man will an der Hoffnung nicht loslassen, ist es das?
So verstehe ich das. So verstehe ich das. Also trotz allem, was die AfD macht, hatten ja immer viele die AfD für Heilsbringer. Und ich werde, wenn die morgen die Regierung übernimmt, wird das auch nichts ändern. Das ist wie bei Trump. Es gibt Grenzen. Es gibt Grenzen. Und die Leute, die wollen hoffen, weil es gibt ja keine Alternative. Wenn Trump es auch nicht, wer ist es dann? Die Leute
Niemand.
sind ja auch ein bisschen verzweifelt. Das System ist offensichtlich kaputt, offensichtlich nicht gut. Und sie haben jetzt die Hoffnung gehabt, Trump würde es richten. Ein Milliardär gegen die Milliardäre vor, hurra. Auf die Idee muss man auch erstmal kommen. Aber wer denn sonst?
Er ist ein armer Milliardär. Der zählt da
Das
nicht
ist
richtig.
egal.
Ja, also er hat zwar sein Vermögen mittlerweile verdreifacht in dieser Zeit, im letzten Jahr, von 2 auf 6 Milliarden mittlerweile. Also insofern, ich meine, aber da bei der Kohle von Trump ist es ja auch schon so, wie oft ist der auf die Nase gefallen finanziell und wie oft hat man den wieder aufgestellt? Also mir kommt es fast so vor, wie wenn man den quasi sein Leben lang jetzt auf diese Rolle vorbereitet hat, dass er dann
Das
eben
glaube
auch,
ich nicht. Das
kannst du
glaube
es
ich
nicht
nicht. Das ist,
vorstellen?
nein, das ist ja auch Amerika. Ich meine, Amerika ist sich auch keiner zu schade jetzt, weil die eben keine vernünftige soziale Unterstützung haben. Wenn du Ingenieur bist und hast keinen Job, dann gehst du als Dachdecker arbeiten, bis du wieder einen Ingenieursjob hast. Und das nimmt dir im Lebenslauf auch keiner übel. Also in Amerika ist es ja keine Schande, pleite zu gehen. So, Trump ist ein Stehaufmännchen. Der hat dann eben ein Projekt verkackt und hat ein neues gemacht und das hat funktioniert. Also der ist ja nie mit seinem ganzen Vermögen pleite gegangen. Der hat Projekte gehabt, die nicht geklappt haben. Hat er dann ein paar hundert Millionen verloren und hat weitergemacht mit anderen Projekten. Der ist ja nie komplett pleite gewesen. Der hat eben Projekte vergeicht.
Ich
Und
dachte,
andere nicht.
dass der schon mehrmals ganz tief in der Scheiße saß und immer wieder Geldgeber in die Bresche gesprungen sind für ihn.
Er kann
Whatever,
das.
er ist auf jeden Fall momentan der mächtigste Mann der Welt und die Welt dreht sich um ihn, so kommt es ihm zumindest vor. Und
Der Zusatz war gut und wichtig.
im Westen natürlich auch, ja, also Europa ist ja ohne Trump letztendlich auch fast machtlos. Das sieht man ja dran, da kommen wir noch in anderen Themen dazu. Aber lass uns eins weiterhüpfen. Es geht insgesamt bei dieser ganzen Trump-Thematik ja auch immer ums Thema Meinungsfreiheit und ums Thema, wie man. Nee, ich krieg's gerade nicht hin. Ich wollte hier eine eloquente Überleitung zu diesem Bericht mit dem
Ich war
Journalisten
ganz
machen,
neugierig,
ja.
wie du die schaffen
Ja,
wirst.
ich hab deinen kritischen Blick gemerkt und dachte mir, shit, die Kurve kriege ich nicht. Deswegen gehe ich gleich da rüber. Es geht ums Thema, wie Themen einfach in Medien gespielt werden. Und wir haben hier wieder mal so ein Beispiel gehabt diese Woche, wie eine eigentlich nebenbei Bemerkung von einem Sprecher der Bundespressekonferenz gegenüber einem kritischen Journalisten in den alternativen Medien für Aufregung gesorgt hat, aber der Mainstream das einfach gar nicht zur Kenntnis nimmt. Im Gegenteil.
Ja, also, das finde ich ja gut.
Um was geht's genau? Florian Warwick von den Nachdenkseiten saß mal wieder wie ein Stachel im Fleisch in der BPK und hat dann Fragen gestellt und dann hat der Sprecher des Ministeriums eine, sagen wir es mal so, recht eigenwillige Aussage getätigt. Kannst du uns da ein bisschen aufklären?
Naja gut, also es ging wieder um Sanktionen und da fühlte sich dann der Sprecher, also es ging auch um Meinungsfreiheit und ich habe die Frage von Warwick jetzt nicht im Kopf. Auf jeden Fall der Sprecher, das habe ich mir rausgeholt, der hat dann also gesagt, jetzt das muss man auseinandernehmen. Also wirklich, wie in diesem, wir gehen jetzt einen Artikel, den ich geschrieben habe, durch, weil das muss man zum Genießen auseinandernehmen. Das heißt, der sagt dann ja, okay, also Meinungsfreiheit, Sanktionen und so weiter. Das war das Thema, auf das Warwick angesprochen hat. Warwick. Und dann sagt der Sprecher, ja, also da würde ich eine sehr klare Trennung vollziehen wollen zwischen Presse und Meinungsfreiheit, die wir sehr hoch halten und Personen, die genau das zu unterlaufen versuchen, vor allem staatlichen Akteuren, die dahinterstehen und versuchen, die Presse- und Meinungsfreiheit in Europa als Ganzes zu unterlaufen. Das war der erste Teil der Antwort. So, jetzt habe ich eine Frage. Wenn es Meinungs- und Pressefreiheit gibt, wenn du also alles sagen darfst, wie kann man das unterlaufen? Mhm. Wenn ich alles sagen darf, wenn es, wie er behauptet, ne, Meinungs- und Pressefreiheit gibt's, wie kann man das unterlaufen? Du darfst dann doch alles sagen. Ich finde den Fehler. Ja, also, aber das merken die nicht. Und Spiegeljournalist hat das auch nicht gemerkt. Ja, so, und dann sagt er, danach sagt er dann, ja, das Ganze, also, ne, wenn es, das Ganze ist unterlaufen, das Ganze mit Kosten zu versehen, nämlich mit Sanktionen, ist Teil unserer Politik, das ist gewollt. Im Klartext, jeder Journalist, der eine andere Meinung hat als die Bundesregierung oder die Bundesregierung an wichtigen Themen kritisiert, muss damit rechnen, das ist eine offene Drohung, sanktioniert zu werden. Das ist Teil unserer Politik, das ist gewollt. Wir machen Journalisten bewusst Angst. Mhm. Und dann sagt er weiter, um das noch mal richtig zu vertiefen, da bin ich Ihnen auch dankbar. Ich bin übrigens auch Ihnen, Herr Kollege, dankbar, also Herrn Warwick, dafür, dass Sie immer wieder bekannt machen, dass es diese Sanktionen gibt und dass es dieses Sanktionsregime gibt. Denn klar ist, denjenigen, die das unterlaufen, muss bekannt sein, dass das Ganze mit Kosten verbunden ist und damit womit zu rechnen ist. Also nochmal die Drohung. Jeder, der jetzt der Meinung ist, er müsste eine andere Meinung vertreten in den Medien als die Regierung bei bestimmten Themen, der muss wissen, dass ist mit Kosten verbunden. Damit ist zu rechnen, mit Strafe. Auf eine Drohung. Mhm. Und dann hat Warwick eben nochmal nachgefragt. Hat Warwick schön gemacht. Er sagte dann, eine Frage zu dieser Dankbarkeit. Erstreckt sich das auch auf Kosten von Menschen, die dann von Obdachlosigkeit und Verhungern bedroht sind, weil sie nicht mehr wirtschaftlich tätig werden können, wie zum Beispiel ein deutscher Staatsbürger, der aktuell davon betroffen ist. Da geht es um einen Deutsch-Türken aus Berlin, ich habe den Namen vergessen. Der ist ja auch sanktioniert und der sitzt in Berlin, der hat Pech. Der sitzt nicht in Russland wie ich, der hat Pech.
Und niemand darf ihm helfen, ohne sich selber strafbar zu machen.
Du darfst ihm kein Lebensmittel geben, kein Brötchen. Ja. Das heißt, der kriegte vom Staat irgendwie 500 Euro zugeteilt aus seinem eigenen Geld, um seine vierköpfige Familie zu ernähren. er ernährt davon mal eine vierköpfige Familie und zwei Miete von 500 Euro. Und das haben sie ihm jetzt auch noch gestrichen. Kriegt gar nichts. Letzter Stand, der mir bekannt ist. So. Also völlig korrekt, Obdachlosigkeit und Verhungern. Das droht dem. Und da sagt dieser Regierungsheini, der Sprecher des Außenministeriums, allen Ernstes, die Sanktionen sehen immer auch humanitäre Ausnahmen vor. Übrigens steht auch immer der gerichtliche Weg offen. Das Ziel von Sanktionen ist explizit eine Verhaltensänderung. Wir erziehen euch. Deswegen gibt es die Sanktionen. Sie sind im Vorfeld bekannt. Ihr wisst, was euch droht, wenn ihr uns widerspricht. Aber die Konsequenzen des Handels ist also im Vorfeld bekannt. Deshalb ist das Signal, das daraus hervorgeht, relativ klar. Wir als freiheitliche Gesellschaft akzeptieren Desinformation nicht.
Und was richtig ist und was falsch, bestimmen wir.
Natürlich. Mhm. Aber nun, das ist dreist. Also die Sanktionen sehen humanitäre Ausnahmen vor. Frag mal den Kollegen in Berlin, da sitzt du gerade kein Geld, kriegst in seiner Familie, ich weiß, wie sie die Familie ernähren soll. Wo ist da die humanitäre Ausnahme? Null. Und dann sagt er auch, übrigens steht ja auch der gerichtliche Weg offen. Ja, den kenne ich. Den gehe ich gerade. Ihr braucht, wenn ihr dagegen klagen wollt, wie gesagt, euer Geld ist eingefroren, ihr habt nichts. Aber ihr müsst beim Gerichtshof, die Gerichtskosten gehen in die 10.000 Euro beim Europäischen Gerichtshof. Fachanwälte kosten 500 Euro Stundensatz aufwärts. Ich habe das Glück, dass wir für meine Anwältin einen Spendenaufruf machen konnten. Das Geld ist da, wir können uns diesen Prozess leisten. Übrigens habe ich auch darüber berichtet, die Bank hat das Spendenkonto erstmal gesperrt danach. Mhm. Wir haben monatelang mit der Bundesbank hin und her, dass das wieder freigegeben wurde. Also so viel zum Thema gerichtlicher Weg ist offen. Das kannst du nicht bezahlen. Du hast dein Geld eingefroren. Also selbst wenn du die 30.000, 40.000 Euro, die so eine Klage kostet, hättest, kannst du nicht ran, weil das blockiert ist. So, das und da sagen die, ja, man kann ja vor Gericht gehen. Es ist Frechheit ohne Ende. Ja, und dann eben nun weiter die Drohung nochmal. Das Ziel von Sanktionen ist eben explizit eine Verhaltensänderung. Liebe Journalisten, kritisiert uns nicht. Bitte keine Widerworte bei Covid, Klima, Russland, Ukraine. Israel sowieso nicht und so weiter. Verändert euer Verhalten, falls ihr das kritisiert. Sonst gibt es Ärger. Und das ist auch insofern dreist, weil wenn er sagt, da kommt ja auch ein ganz klarer Satz, auch die Konsequenzen des Handels sind im Vorfeld bekannt und auch die Sanktionen, es ist im Vorfeld bekannt, sagt er. Und das ist die nächste dreiste Lüge. Es gibt keine Liste, auf der drinnen steht, nicht, es gibt kein Gesetz und auch keine Anweisung, nichts, wo drin steht, was man denn nur als Journalist Kritisches sagen darf und was nicht. Es gibt keine Liste, wo du sagen kannst, okay, wenn ich das sage, kann mir nichts passieren. Und das darf ich nicht sagen, weil du könnte. Gibt es nicht. Und das Beispiel ist Jacquemot, der Schweizer, der in Belgien festsitzt, auch sanktioniert. Ich erinnere daran, der Mann wurde sanktioniert von der EU, nicht für das, was er selber tut. Die sagen zwar, er im russischen Fernsehen aufgetreten, ist er aber nie. Er wurde sanktioniert, weil er angeblich, sagt die EU, behauptet, die Ukraine wäre selbst schuld an dem Krieg. Hat er nie gesagt. Er hat den Berater von Zelensky zitiert, der im März 2019 gesagt hat, um in die NATO zu kommen, brauchen wir einen großen Krieg mit Russland und den brauchen wir 21 oder 22. Wir müssen diesen Krieg anfangen, um in die NATO zu kommen. Das ist der Preis, den wir als Ukraine dafür zahlen. Das war der Mann, der Zelensky außenpolitisch beraten hat bis 2023, der also das Land in den Krieg reingeführt hat. Hat er gesagt, 2019. Das hat Jacquemot zitiert. Kein eigenes Wort, keine eigene Meinungsäußerung. Nur ein Zitat von einem Guten, von Zelenskys Berater. Das reichte, um sanktioniert zu werden.
Ja, sagen wir mal so, Jacquemot hat viele Interviews gegeben, wo er eben diese Aussage mit Fleisch, mit Info gefüttert hat. Kurz, wie kriege ich es? Jacquemot hat substanzielle Fakten geäußert und das nicht nur einmal. Und er wurde zur Bedrohung für dieses Regime, für dieses Narrativ. Er hat als Insider, als Ex-Militär, als Intellektueller es gewagt, sozusagen dieses Narrativ in Frage zu stellen. Und man hat dann eben mit diesem, was man ihm als Vorwurf gemacht hat, einen Fall konstruieren wollen, um ihn dann letztendlich mundtot zu machen. Das ist
ja nur, das ist alles richtig. Nur der Punkt ist, die Bundesregierung sagt jetzt an alle kritischen Journalisten, es ist ja bekannt. Ihr wisst, was ihr dürft und was nicht. Meinungsfreiheit, Pressefreiheit. Ihr wisst, was ihr sagen dürft und was nicht. Und das stimmt einfach nicht. Also ich wäre nicht auf die Idee gekommen, dass man den Berater von Zelensky
nicht mehr zitieren darf.
Ja, so, das heißt, also das konnte Jacquemot nicht erraten. Jacquemot hat sich an die Regeln gehalten, er hat seine Meinung gesagt, analysiert. Okay. Er hat nicht mit russischen Medien gesprochen, auch wenn sie es behaupten. Und er hat nur zitiert. Trotzdem ist er sanktioniert.
Ist das jetzt verwerflich, wenn sich das alles ein bisschen wie Orwell anfühlt?
Das ist Orwell pur. Orwell könnte nicht glauben, was da passiert.
Orwell 2.0.
Das ist Orwell an Reinkultur.
Und vor allem, was mir ganz besonders irgendwie aufgefallen ist, war diese arrogante und selbstsichere Art von diesem Sprecher der Bundesregierung, der so richtig von oben herab und übrigens so. Ich weiß, wo dein Haus wohnt. Weißt du so, ja? Wir kriegen dich, ja. Wir können dir auch das Leben richtig schwer machen und so. Und Dankeschön, dass du uns dran erinnerst und so. Also, das ist so dieser Typus Mensch, der irgendwie, ich wähne mich auf der Seite der Guten denn und ich bin richtig und ich tue alles, was man mir sagt, nur um dieses System zu verteidigen, ja. Die gibt's immer. Also in allen geschichtlichen Epochen gibt's diese Menschen, die sich dann so ganz mit diesem System identifizieren und sich dabei aber gar nicht klar sind, was sie da eigentlich gerade machen oder was sie praktizieren und was sie nach außen darstellen. Das ist ja das Erschreckende.
Das ist ja Ideologie. Die sind so von ihrer Ideologie durchdrungen und überzeugt, dass keine Argumente durchkommen. Da kann doch keiner, wenn er ein Stück Resthirn hat, der Meinung sein, wir verbieten bestimmte Aussagen in der Presse und reden davon, wir haben Meinungs- und Pressefreiheit.
Eben diese geistige Dissonanz, kognitive Dissonanz, so heißt es ja, dass man das gar nicht erkennt.
Ich verstehe, dass es gewisse Einschränkungen der Meinungsfreiheit und der Pressefreiheit geben muss. Gewisse Dinge, du kannst nicht zu Hass und Brutalität und Gewalt aufrufen. Das würde den Staat destabilisieren. Das ist Volksverhetzung, darf man nicht. Üble Nachrede, Beleidigung, üble Nachrede, das ist andere, Verleumdung, also ne, bewusst jemanden schlecht machen, bewusst eine Lüge erfinden, um jemanden den Ruf zu versauen, Rufschädigung, all das ist zu Recht verboten. Aber hier geht es ja nur wirklich um Analyse, hier geht es um politische Fragen. Ist es richtig, die Ukraine zu finanzieren? Was ist mit der Gasmangellage? Ist das mit dem Klimawandel wirklich so? Steht die NATO, ist das ein Verteidigungsbündnis oder doch ein Angriffsbündnis? Das sind da Fragen, die man diskutieren kann. Mhm. Nein, kann man nicht. Das ist Desinformation. So, und das ist natürlich, da sind wir am Punkt, also es ist von der Pressefreiheit in Deutschland ist nichts mehr über, aber das ist nicht neu. Aber was neu ist, ist, dass die Bundesregierung in Person ihrer Sprecher inzwischen Journalisten offen droht.
Das hat eine neue Qualität.
Ist ja. Absolut, das ist echt eine neue Qualität.
Mhm. Ich meine, das Beispiel von diesem deutsch-türkischen Journalisten, der da in Berlin sitzt, ist ja seit Monaten schon so. Ich habe den Fall schon auch vor Monaten aufgeschnappt. Wie du sagst, das ist desaströs, wenn du kleine Kinder hast und kannst nichts kaufen zum Essen.
Seine Frau hat eine Problemschwangerschaft mit Zwillingen, die Krankenkasse hat erstmal Leistung verweigert, weil sie nicht wusste, ob sie zahlen darf.
Mhm. Also das geht schon weit über, ich kann das Wort gar nicht aussprechen. Was sagt man dazu?
Soll sich jeder die Worte ausdenken. Und der ist, wie gesagt, das ist das Beispiel, weshalb ich es immer wieder sage, der ist ja mit mir zusammen gelandet, im Mai letztes Jahr. War mit mir in einem Paket, im 17. Ich kann nur jedem raten, Leute, wenn ihr kritischen Journalismus sagt, packt die Sachen raus aus Deutschland, bevor ihr genauso sitzt. Das ist kein Spaß mehr. Das ist kein Spaß mehr.
Nächster Artikel geht aber thematisch ins Gleiche. Monsieur le Macron, le petit roi, hat sich etwas ausgedacht, weil er geht ja demnächst auch wieder Wahlen. Und wie kann man jetzt unliebsame Kandidaten von der Wahl ausschließen? Da gibt es auch eine tolle Rede, wie er einen Satz sagt, dass freie Rede ja totaler Bullshit ist. Also Blödsinn auf Deutsch.
Kenne ich nicht die Rede, würde ich gern gesehen, aber okay.
Ja, das war der erste Satz. Und dann lamentiert er da eben über diese freie Rede oder was für Äußerungen man machen darf und welche nicht.
Ach so, okay. Ja, ich kann kein Französisch. Ich habe jetzt nur die Berichte.
Er hat auf Englisch gesprochen. Oder ich habe eine KI-Version, die das Französische auf Englisch dann direkt übersetzt hat, aber es war schon verdammt echt.
Also vermute ich mal, weil also die Aussage, die ich jetzt meine, war im Radio. Das ist mit Sicherheit Französisch gewesen.
Gibt's mehreres.
Ja, also gut, wie auch immer. Also der Macron hat eine ganz tolle Idee. Der hält sich da wo ich jetzt fest dran, nicht? Es gibt jetzt auch in Frankreich Probleme mit islamistischem Terror und mit allem möglichen Krempel. Und dann sagt er, ja, also ne, der Antisemitismus und so ist ganz böse. Das stört den inneren Frieden. Wer sich antisemitisch äußert, soll einfach nicht mehr zur Wahl auch gestellt werden dürfen. Und der hat da auch noch drin, also in dem, was er alles am liebsten bestrafen würde, auch rassistische und sonstige diskriminierende Äußerungen. Also das kann man auch auf den ganzen Blödsinnskomplex Hate Speech ausdehnen. So, das heißt, zumindest mal Antisemitismus, das wollen sie wohl ins Gesetz gießen. Jetzt kann das Gericht danach ganz fröhlich jedem, den man will, an den Haaren herbeiziehen, irgendeine antisemitische Äußerung. Wir wissen ja heute, was alles als antisemitisch gewertet wird, auch wenn man es gar nicht so gemeint hat, da überhaupt nicht dran gedacht hat. Es ist ja schon antisemitisch, Soros zu kritisieren, weil er Jude ist. So gut, also den darfst du nicht kritisieren, weil dann bist du Antisemit. Also das heißt, das ist im Grunde ein Gesetz, mit dem Macron filtern will, wer 2027 noch in Frankreich zur Wahl antreten darf. Lang lebe die Demokratie. Und wenn sie das auf Hassrede ausdehnen, dann wird es völlig willkürlich. Wir haben das jetzt hier nicht drin, oder doch, haben wir gleich, aber komm, greife ich mal vor. Das ist der nächste Artikel. Greife ich mal vor. Das US-Justizministerium hat einen Bericht veröffentlicht, indem es unter anderem, da werde ich noch mehr drüber schreiben, indem es unter anderem auch darum ging, um Wahlmischung. Also das Justizministerium, das amerikanische, sagt, die EU-Kommission hat sich in europäische Wahlen eingemischt. Slowakei, Rumänien, Moldawien, Frankreich, Europawahl und so weiter. Und zwar mit Hilfe des Digital Service Act, mit dem europäischen Zensurgesetz. Das, mit dem die EU-Kommission von den ganzen Tech-Plattformen verlangen kann, dies oder jenes zu streichen, zu löschen, zu shadowbannen, zu verbergen. Also, ne, so, damit macht man ja heute Meinung. Und aus dem Bericht des Justizministeriums geht zum Beispiel hervor, dass die EU-Kommission in Gesprächen mit TikTok, und dann wahrscheinlich auch mit den anderen, aber TikTok hat sich geäußert in den USA, bei den Parlamentswahlen Slowakei 2023 wurde TikTok von der EU-Kommission gezwungen, folgende Aussagen als Hassrede einzustufen und entsprechend dagegen vorzugehen. Es gibt nur zwei Geschlechter.
Das ist dann schon Hassrede.
Das ist Hassrede. Kinder können nicht transgender sein. Ist Hassrede. Wir müssen die Sexualisierung von Jugendlichen und Kindern stoppen. Ist Hassrede. Ich halte LGBT-, Gender- und Transgender-Ideologie für eine ernsthafte Bedrohung für die Slowakei, ebenso wie Korruption. Hassrede. Und wenn man das dann so macht, es ist ja nirgendwo in Gesetzen vorgeschrieben, sondern das machen die so, ne? Wir haben jetzt beschlossen, das ist so, bitte mal ab sofort blockieren. Und wenn das jetzt in Frankreich nach einem ähnlichen Schema läuft oder auch in anderen EU-Ländern mit der Zeit, ja, dann kannst du jeden für alles verurteilen und aus Wahlen ausschließen. Weil was Hassrede ist, ist ja nirgendwo festgeschrieben. Das denken sich ja jeden Tag neu aus. Je nach Wetterlage. Also das ist, ja, so viel zum Thema, ne? Frankreich.
Ich habe dir übrigens gerade den Link geschickt zu dieser Rede von Macron auf Telegram und ich blende auch mal den Artikel ein, der in der Berliner Zeitung gekommen ist. Das ist von gestern. Also da steht, Macron attackiert Tech-Konzerne, Free Speech ist reiner Bullshit. Macron nennt Meinungsfreiheit reinen Bullshit, erfordert transparente Algorithmen statt Manipulation. Konflikt mit den USA ist programmiert. Ja, würde ich Moment, davon ausgehen.
Ja, von Anfang an. Das ist ja. Okay, also ne, Free Speech ist Bullshit, okay. Dann Hate Speech, da hat er Hate Speech drin. Wenn man irgendwas transparent sprechen will, I want to have to, ja, also avoid racistic speech, Hate Speech, ja, Hate Speech ist drin. Stimmt. Hate Speech. Also genau das, was ich gerade gesagt habe.
Und jetzt guck mal nochmal auf Telegram rein. Ich leite dir was weiter. Und zwar geht es darum, dass das US-Außenministerium entwickelt derzeit ein Online-Portal, über das Menschen in Europa und anderen Teilen der Welt Inhalte einsehen können, die von ihren Regierungen verboten wurden. Also da gibt es jetzt offensichtlich eine Initiative der US-Regierung, die sagt, okay, wenn man euch verbietet, die und die Inhalte, wie zum Beispiel Russia Today oder sonst irgendwas zu sehen, dann bauen wir jetzt eine Plattform, wo ihr das bei uns angucken könnt. Da bin ich ja jetzt mal gespannt, ja.
Ich auch. Das ist beim US-Außenministerium soll das angesiedelt sein. Habe ich auch gesehen heute Morgen die Meldung. Ja. Du hast jetzt die Reuters-Meldung. Ich habe es bei der TASS gesehen. Das ist gleich in grün. Ja, bin gespannt.
Vor allem die Kommentierung dann seitens unserer Politiker dann wieder. Was erlaube Trump? Ja, so.
Das wird lustig. Also, ja. Also, wie gesagt, das ist, Hate Speech, das ist der neue Grundbegriff. Nicht definiert. Man kann alles da reinpacken und so kannst du jeden aus dem Verkehr ziehen, den du lustig bist. Pure Willkür.
Raffiniert ist es schon. Also gewisse Raffinesse steckt drin, gewisse Einfallsreichtum, ja.
Ja, vor allem, also man muss ja eins festhalten, nicht? Also all die bösen Diktaturen, die es in der Welt gegeben hat, bis Nordkorea heute und so. Also ich meine, die haben Gesetze. Da weißt du, was du machen darfst und was nicht. In der EU weißt du es nicht.
Mhm. Ja doch, du kannst die Klappe halten, ne?
Wahrscheinlich permanent, ja.
Du kannst einfach also, nicken und die CDU wählen oder die Grünen oder die SPD und dann ist alles super.
Ja. Das ist völlig verrückt. Also von Demokratie zu sprechen ist inzwischen reine Verarschung. Meinungsfreiheit auch. Und sie schämen sich ja nicht, wie gesagt, sie schämen sich nicht, das zu sagen. Free Speech ist Bullshit und Bundesregierung droht Journalisten, wenn sie kritisch sind. Wenn ihr nicht unsere Meinung seid, das ist dann Desinformation, dann kriegt ihr Sanktionen, pass mal auf. Das ist gewollt. Ihr sollt Angst haben. Ihr sollt die Konsequenzen kennen. Denkt genau darüber nach, was ihr tut.
Wir kommen nachher noch mal auf den Marco Rubio. Dem ist mir gerade seine Rede eingefallen bei der Münchner SIKO.
Aber da kommen wir noch hin, ja.
Das haben wir nachher noch dran. Lass uns vorher einen Umweg machen über die Slowakei und Ungarn.
Ja, hier, Kerstin, den Justizminister, den hast du schon gezeigt, ne?
Yep.
Yes. Ja. Ja, also weil das ist ja, habe ich ja auch ausführlich daraus zitiert. Da werde ich noch mal reingucken. Da sind noch andere interessante Details in dem Bericht. Das war jetzt erstmal nur diese Wahlbeeinflussung. Das ist also schon sehr spannend. Es ist schon sehr spannend. Na gut, Slowakei. Ungarn.
Yes, Slowakia. Kiew hat aus taktischen Manövern wegen der Wahl in Ungarn die Pipeline dicht gemacht. Und jetzt hat Ungarn darauf reagiert. Und wieder mal die gleiche Nummer. Desinformation doch weglassen. Der Spiegel macht daraus ein Stück. Der böse Orban, ja?
Nee, Russland ist böse. Der Spiegel hat es noch besser gemacht. Also, zum Verständnis. Seit dem 13. Februar, also es gab ja irgendwelche Erwartungsarbeiten oder was, am 13. Februar waren die abgeschlossen und die Druzhba-Pipeline, die das russische Öl durch Ukraine nach Slowakei und Ungarn transportiert, das brauchen die, die haben ihre Ausnahmen aus den EU-Sanktionen, die dürfen das importieren und haben Raffinerien, die das verarbeiten.
Noch.
Das Benzin, noch. Das Benzin, was sie da haben bei sich, das kommt aus diesem russischen Öl. So. Und nun hätte die am 13. Februar wieder angeschaltet werden müssen und wurde nicht. Und seitdem meckern Slowakei und Ungarn, dass ihnen das Öl fehlt. Das ist jetzt, wie lange ist das? Das ist eine Woche her, oder was? Ne?
Ja. 13. Oh. Ja, knapp. Ja,
sechs Tage.
Sechs Tage.
So, also letzten Freitag. Ja, wenn die Sendung rauskommt, eine Woche. So, eine Woche alt das Thema. Nie ein Bericht in Deutschland. Der Hintergrund ist klar, in Ungarn sind am 12. April Wahlen. Die EU will, und da werden wir im März noch viel drüber reden, die EU will Orban weghaben. Sie tut alles dafür. Übrigens, Rubio ist ja nach dem SIKO noch nach Slowakei und Ungarn geflogen, hat Orban auf die Schulter geklopft und gesagt, bist der beste Mann. Also wir sehen ja auch schon schön den Machtkampf USA und die EU.
Okay.
Ne? Schön zu sehen. Also die EU will Orban weghaben, versucht alles, gibt auch interne Papiere, die dadurch geleakt wurden, wo man das drin sehen kann. Zelensky hasst Orban, wir haben es gesehen wieder, der Typ kann nur den Bauch hochwachsen lassen, sagt Zelensky. Und nun macht die Ukraine die Pipeline dicht. Um in Ungarn vor der Wahl eine schöne kleine Energiekrise oder Benzinkrise rauszukriegen, reichen ja steigende Preise, um Orban zu schaden. Sein Herausforderer führt im Augenblick bei den Umfragen, aber das weiß man ja nie, kann kippen und jede schlechte Nachricht gegen Orban ist natürlich Gold wert. So. Das ist passiert. Und jetzt kommt der Spiegel und schreibt einen Artikel, in dem es heißt, ja, Slowakei ruft Ölnotstand aus. Also Ungarn wird im Artikel nicht mal erwähnt. Also der Artikel hat die Überschrift, auch wieder wichtig, ne? Keine Lieferung aus Russland, wer ist schuld? Slowakei ruft Erdölnotstand aus, das schreibt der Spiegel. Ungarn wird im Artikel einmal erwähnt, wo es darum geht, dass es eine Alternativpipeline aus Kroatien durch Ungarn gibt. Also die ganze Lage in Ungarn, Wahl, der Grund für die Sperrung, der wird nicht erwähnt. Nur, Slowakei hat jetzt Notstand ausgerufen. Weil keine Lieferung aus Russland. Der Russe ist schuld. So, denn die Pipeline funktioniert, wie gesagt. Also der Punkt ist, die Slowakei und Ungarn haben sich schon bei der EU-Kommission gemeldet, gesagt, geht nicht, unsere Energiesicherheit und so, hat die EU-Kommission in einer Pressekonferenz auch geantwortet. Für die Energiesicherheit sehen wir keine Gefahr. Wir haben allen immer gesagt, ihr sollt eure Lieferquellen diversifizieren und gut. Wir beobachten die Blockade. Auch die EU sagt, Blockade. Aber sie beobachtet. Kiew sagt, ja, nee, wir können nicht. Die Russen haben es bombardiert. Ist kaputt. Ist natürlich Bullshit. Die Russen haben die Pipeline nicht bombardiert, haben sie nie gemacht. Wer die Pipeline mal bombardiert hat, war letzten Sommer Kiew. Und zwar die Pumpstation in Russland. Mit Drohnen. Da hat Ungarn damals schon mal geschimpft und Slowakei auch. Die Ukraine bombardiert die Pipeline, die das Öl rüberbringt in Russland und wir kriegen kein Öl. Hatten wir letzten Sommer schon das Thema. Jetzt hat die Ukraine das anders gemacht, sie hat einfach selbst abgeschaltet. Steht im Spiegel nichts. Im Spiegel steht nur, keine Lieferung aus Russland, Slowakei ruft Erdölnotstand aus. Wahlen Ungarn, das dann zusammen mag sein, kein Wort. Ungarn nicht thematisiert. Orban, kein Wort. Desinformation durch Weglassen von Feinsten.
Und was macht man jetzt Ungarn da den Vorwurf? Ich habe gelesen, dass die dann eben angefangen haben oder gestoppt haben, den Diesel oder die Kraftstoffe, die aus diesem Öl gemacht werden, nach Kiew zu schicken.
Ja, natürlich, die haben jetzt die Diesellieferung eingestellt und die Slowakei, der hat auch Öllieferungen eingestellt und so. Aber gut, das werden andere irgendwie ersetzen, wenn Kiew das braucht. Viel mehr können die nicht tun. Jetzt könnte Orban könnte noch beigehen, könnte auch Strom. Also Ungarn hat bisher auch Strom exportiert in die Ukraine. Könnte Orban auch abstellen, aber was macht, weiß ich nicht. Ist ja da, wo die Ukraine eh schon keinen Strom hat, hat eine dumme Zeit dafür. Also es ist völlig verrückt wieder, ne? Spiegelleser erfahren nichts.
Also ein taktisches Manöver, um dem Orban ans Bein zu pinkeln, kurz vor der Wahl, um sozusagen im Land Unruhe zu schaffen. Das wird natürlich medial von der Opposition aufgegriffen, ganz klar. Und die Schuld wird Putin und natürlich Orban zugeschoben.
Ja, ja. Also und wie gesagt, also ich gehe mal davon aus, also ich werde sicher im März öfters über Ungarn schreiben, weil das wird eine sehr spannende Wahl. Und ja auch eine wichtige Wahl. Es geht ja um viel für Europa, für die ganze. Es geht ja wirklich viel.
Wenn Ungarn, wie kann der Konkurrent vorne liegen, wenn Orban eigentlich im Volk so beliebt ist? Da müsste doch eigentlich von der Wahrscheinlichkeit, dass er wiedergewählt wird, eher für ihn sprechen, oder?
Du darfst nicht vergessen, dass das Volk auch ziemlich dumm ist. Es gibt ja immer diese klassische Kampagne, die sie immer wieder fahren. Das haben wir bei Putin gesehen, bei Lukaschenko gesehen. Wenn ihnen jemand nicht gefällt, dann kommen immer diese NGOs um die Ecke und fördern so den Spruch, wie muss man Macht wechseln? Wo braucht man einen anderen? Der ist zu lange da. Mhm. Da geht es gar nicht mehr um Politik. Da geht es nur darum, wir können sein Gesicht nicht mehr sehen. Und dann sagen viele, ja, der ist wirklich zu lange da. Muss ja mal einen Wechsel. Ja? Also da geht es gar nicht um Politik. Was macht Orban richtig oder falsch? Das war ja auch Nawalny. Ne? Da wollte ja immer nur einen Machtwechsel in Russland. Der hat ja nie gesagt, was er anders machen würde. Der hat auch nicht wirklich gesagt, was er an Russland kritisiert in der Politik. Der hat nur gesagt, Putin ist doof. Mhm. Dann hat er gesagt, Korruption ist da überall. Das war alles. Der hatte kein Programm. Hier auch. Also das Programm ist erstmal, Leute findet Orban doof. Es ist furchtbar einfach, psychologisch, Leute darauf einzupeitschen, etwas doof zu finden. So, und da hast du natürlich in Ungarn viele Leute, die sagen, ja, also ne, so ganz gut geht es uns ja auch nicht. Ungarn ist ja kein reiches Land. Und dann der Orban ist schon so lange da. Und dann höre ich immer was von Korruption da aus den Medien. Hm, könnte ja was dran sein. Und da kommt jetzt ein Neuer und der sieht frisch aus. Das ist ja, der Neue ist ja auch wieder ne, so ein Gestylter wie, weiß ich, wie Macron 2017. Junger, ne, sportlicher Mann. So, der sieht toll aus und das ist so eloquent. Legt sich auf nichts fest. Du hast keine Ahnung, wofür der Politiker steht. Lässt sich auf nichts festnageln, um niemanden zu verärgern. Der hat völlig vage in seinen Aussagen, damit alle ihn wählen können. Und ja, aber ist letztendlich wohl ein Projekt der EU.
Mhm. Was würde so, darum muss man abwarten. Was würde es bedeuten, wenn Ungarn quasi oder wenn die EU Orban ausschaltet, wenn er nicht mehr gewählt wird durch die Kampagne, wenn das wirklich fruchtet, was würde das dann bedeuten?
Ja, zunächst mal wäre dann diese Ungarn als Störenfried weg. Also ne, auch viele haben sich an Europäer in Europa, die gegen diese Ukraine-Sache waren, haben sich gerne hinter Ungarn versteckt. Die Begeisterung ist ja nicht in allen Ländern so groß, wie uns gesagt wird. Aber die mussten selbst nicht aus der Deckung kommen. Und sich selbst nicht mit Brüssel anlegen, weil dafür hatten sie Orban. Der war sehr praktisch. Für alle, die so ein bisschen Zweifel hatten, die haben alle Orban machen lassen. Mhm. Ob der Fico das Rückgrat hat wie Orban, den, sag ich mal, den zu ersetzen, weiß ich nicht. Dann ist die Frage auch psychologisch. Ne? Ist das dann vielleicht so eine Art Wendepunkt auch für andere Länder nach dem Motto, ne? Die Zeit, in der die Leute, die eher auf Patriotismus, auf Nationalstaaten, auf mehr Souveränität wieder ausbrüche zurück zu den Staaten der EU, die darauf setzen, ist das vielleicht das der Anfang von ist. Es ist ein psychologischer Moment, wenn Orban fällt. Der Einfluss haben kann auch auf andere EU-Länder. Also es hat ganz viel Einfluss in der EU auf Entscheidungen. Orban würde die Ukraine nie aufnehmen, der Neue wird es vielleicht tun. Orban würde niemals das Vetorecht in der EU abschaffen, der Neue wird es vielleicht tun. Also es kann sehr weiterreichende Folgen haben, das müssen wir mal abwarten. Also das kann richtig wichtig werden.
Also eine letztendlich schicksalshafte Wahl, die da in Ungarn stattfindet, dann am 12. April.
In vielen sehr wichtig. Und wie gesagt, das wird natürlich in den deutschen Medien ist noch überhaupt kein Thema. Aber ich vermute, weil sie das brauchen, wird es irgendwann ab Mitte März ein großes Thema werden in allen europäischen Medien. Vielleicht kommt dann wieder der Spiegel um die Ecke, findet auch wieder ein Ibiza-Video mit irgendwelchen Leuten von Orban, irgendwas. Die werden also alles rausholen, was sie haben, was sie können. Um Orban schlecht zu machen, um dieses Echo auch in die ungarische Bevölkerung, in die ungarische Medienwelt zu kriegen und dann eben gegen Orban stumm zu machen. Und das ist ganz viele Bestandteile, da werden die sehr gut vorbereitet sein diesmal. Und wie gesagt, Zelensky macht mit dem Öl, mit der Ölblockade, mit anderen Dingen. Also Es geht, da geht es richtig um viel.
Um alles letztendlich, ja. Für die EU auch, ja. Wenn Ungarn mehrere Leute, mehrere Länder hinter sich versammeln kann, dann bricht das ja alles. Ich meine, die EU ist ja nicht dieser monolithische Block, sondern du siehst ja.
Da werden sich viele Fragen stellen. Ich denke, viele Länder waren froh in den letzten Jahren, dass sie sich nicht mit Brüssel anlegen mussten. Sie wussten, bei bestimmten Sachen sagt Orbán nein, da konnten sie einfach still daneben sitzen, so schweigen. So, ja, also, sie müssen sich nicht anlegen. Ob denn, das wird auch insofern spannend, weil sie wahrscheinlich andere mal aus der Deckung müssen. Also zum Beispiel Bulgarien, kleines eigentlich Land, das keiner auf dem Zettel hat eine riesen Regierungskrise, weil die Bevölkerung diesen antirussischen Kurs in der Form nicht mehr mitträgt. Die haben auch, also gibt es auch so. Es gibt Länder, wo es das Problem gibt. Auch Italien. Ich meine, Italien war letztendlich die entscheidende Kraft, Frankreich dazu zu bewegen, gegen die Enteignung der russischen Gelder zu stimmen. So, das, also auch Italien hat, aber die Meloni fällt möglichst nicht auf, dafür hat sie Orban. Sie muss nicht mit allem in die Schlagzeilen. Sie will ja die Gemäßigte sein. Also das wird sehr spannend. Da könnte sich auch in der EU dann einiges neu sortieren. Vielleicht kommen dann auch einige aus den Löchern, weil sie sagen, okay, jetzt ist Orban weg, jetzt muss ich, weil gewisse Dinge sind für mich nicht akzeptabel, weil da macht meine Bevölkerung mich platt. Abwarten.
Wann ist das?
Also es ist.
12. April? Ist das ein Wochenende? Ist das ein Sonntag?
Gehe ich von aus, Sonntag wahrscheinlich, ne?
Ja.
Wollen wir mal gucken.
Dann weiß ich ja schon, über was wir
Oh, warte
dann.
mal. Nee, nee. Das ist ja, was haben die in Ungarn für Wahltage?
12. April, da bin ich
Das
beim
ist ein Donnerstag. Nee,
Sonntag.
warte mal. Nee,
Sonntag.
halt, ich bin im März, warte mal, im April. Was ist April? April. Ja, Sonntag doch, wollte schon sagen.
Die
Sonntag.
4 Tage danach, bis wir aufzeichnen, dann wissen wir ja schon, was für ein Thema wir da haben, bis dahin.
Ja.
Okay, auf Wiedervorlage würde ich dieses Thema packen.
Ungarn wird uns in den nächsten
Ja.
6 Wochen immer wieder begegnen.
Ja. Lass uns aber zurückspringen in den Themen zum letzten Wochenende. Wieder mal große Sicherheitskonferenz in München, großes Polizeiaufgebot, tausende Polizisten, wirklich Flughafen hin und her, die ganzen Blaulichter. Was mir Leute erzählt haben aus der Stadt, das ist jedes Mal irgendwie natürlich ein Routineverfahren, aber es ist doch schon irgendwie ein Ausnahmezustand. Und wir wollen als erstes da besprechen die Rede von unserem Bundeskanzler Friedrich Merz, der in deinen Augen eine ganz andere Rede abgeliefert hat, wie das, was man in den Massenmedien liest. Ja, warum sagst du, das war eine Bettelrede, wenn alle anderen sagen, dass das doch so eine Hauruckrede war schon fast?
Ja, echt? Ja, ich habe es gesehen. Gut. Das vorweg mit der Bettelrede. Er hat ja sehr lange geredet, wo er meint, Europa ist stark. Es war natürlich alles, was er da erzählt hat, Quatsch. Also wenn er jetzt sagt, Europa muss stark sein, Europa muss KI machen. Ja, woher soll es denn kommen? Es gibt die ganze, Europa hat sich komplett im IT-Bereich abhängig gemacht von den USA. Ja, also Microsoft, die ganzen Messenger, die ganzen Internetplattform, KI, Cloud-Lösung, ist alles USA. Die Europäer haben nichts in Entwicklungsland. Jetzt sagt er, wir werden KI fördern und führend. Wo soll denn die Energie herkommen? Ja, wir hatten am Anfang das Thema Gas. Also KI ist schwierig, wenn du keinen Strom hast. Und KI braucht verdammt viel Strom. Das braucht mehr Strom als manche Stahlhütte. Also viel Blödsinn hat er erzählt, wo man einfach das Gefühl hat, er hat das Problem nicht erkannt, was wir haben. Also ich fand vieles toll. Er hat ja auch so den Satz gesagt, ich zitiere das mal, das Bruttoinlandprodukt Russlands beläuft sich auf zurzeit etwa 2 Billionen Euro. Das der Europäischen Union ist fast 10-mal so hoch. Und doch ist Europa heute nicht 10-mal so stark wie Russland. Also wir müssen ganz viel tun, wir können ja, wir sind zu groß. Das ist wieder, wir haben das oft, habe ich oft genug gesagt, schon die Zahlen sind gelogen. Russlands Bruttoinlandsprodukt ist nicht 2 Billionen, sondern fast 8.
Wie kommt der auf die Zahl?
Ja, ganz einfach. Man kann das BIP auf drei verschiedene Arten messen. Nominal, real und Kaufkraftparität. Jede dieser Messungen hat ihre Berechtigung. Das nominale BIP berechnet, kannst du in einem Land wunderbar die Entwicklung vergleichen. Aber weil das eben auch, weil da auch so Sachen wie Inflation reinspielen und so, kannst du das nicht mit anderen Ländern vergleichen. Das nominale BIP ist zum Vergleich verschiedener Volkswirtschaften ungeeignet. Ja, weil, ich sag's immer, so ein einfaches Beispiel, in Deutschland kostet eine Kaffeetasse, was ich, drei, eine Tasse Kaffee 3 Euro. Ich weiß nicht, was sie jetzt kostet, war mal so. In der Schweiz 6 Franken. Ist die gleiche Tasse Kaffee. Aber nach nominalem BIP hat die Schweiz viel mehr BIP. Weil die Tasse Kaffee teurer ist. Man muss also das Russ rausrechnen, dazu gibt das BIP mit Kaufkraftparität. Das berechnet tatsächlich auf, ne, also die Waren nach Kaufkraft ausgeglichen, Parität. Und da ist Russland viertgrößte Volkswirtschaft mit 8 Billionen vor Deutschland, das irgendwann bei 7 ist. Aber die im Westen gehen immer, weil der Westen gut aussieht, von den nominalen BIP aus. Das ist keinerlei Vergleichsmöglichkeit, also keinerlei Vergleichsmöglichkeit im Hand. Keine Aussagekraft für den Vergleich von Volkswirtschaften. Aber auf die Zahlen stützen sie sich. Also das ist, mag ja sein, dass das für die Probanden da nötig ist. Ich frage mich aber auch, ob die überhaupt wissen, was sie erzählen. Weil wenn der wirklich in der Welt lebt, Russland hat 2 Billionen BIP, ist kleiner als Italien, das erzählen sie uns ja immer, dann versteht er die Welt nicht. Weil es nicht so ist, ist falsch. Ist schlicht falsch. Aber solche Sachen erzählt er.
Aber ist in seiner Aussage nicht dieser Widerspruch auch mit drin, indem er sagt, dass Russland 10-mal so stark ist?
Ja, er sagt ja gerade, das Problem ist, guck mal, er sagt ja was anderes. Er sagt ja, wir Europäer, wir sind so stark, wir nutzen unsere Kräfte noch nicht. Guck mal, Russland hat nur 2 Billionen BIP. Wir haben das Zehnfache. Mhm. Ja, dann müssten wir doch viel stärker sein. So, komm, anpacken, machen, Geld in die Rüstung, Kompetenz nach Brüssel, was auch immer. Wir müssen was tun. Wir sind ja stärker, wir sind nur zu doof. Leute, lasst uns schlauer sein. Aber es ist, wie gesagt, natürlich ist die Volkswirtschaft der EU größer insgesamt zusammengenommen als die von Russland, keine Frage, darum geht es nicht. Aber sie gehen von völlig falschen Zahlen aus. Das Verhältnis ist nicht 1 zu 10, sondern vielleicht 1 zu 2, 2,5, keine Ahnung.
Und wie viel mal mehr Einwohner hat Europa? 500 Millionen gegen 140?
450 zu 140.
Also dreimal so viel, ja.
Dreimal so viel. Und damit kommen wir dann irgendwann. Darum sage ich, das ist alles schon, wenn man das direkt die korrekten Zahlen nimmt, das gibt nach Kaufkraftparität, das ist ja das, was ich immer sage. Russland ist nicht mehr hinten dran. Nicht in der Wirtschaft, nicht im Wohlstand, nicht bei den und so, nicht. Nein. Die Gehälter in Russland sind niedriger. Ja, aber die kosten auch. Die kosten scheiß Liter Benzin 60 Cent. Die Monatsrechnung für Gas 20 Euro. Mobiles Internet 5 Euro. Unlimited. Flatrate. Und so weiter. Völlig andere Preise. Eine Taxifahrt. Ich war jetzt gerade im Zentrum, 20 Minuten Taxifahrt. Ich habe bezahlt 7 Euro. So, natürlich, die Preise, die Gehälter sind niedriger, keine Frage, aber die Preise auch.
7 Euro, das steht auf dem Taxameter drauf, wenn ich einsteige schon fast. Wenn es losgeht.
Ja, also, und das ist das, was sie nicht begreifen. Sie begreifen es nicht. Sie sitzen immer noch in der Illusion, Russland ist 90er Jahre platt und kaputt. Nein.
Naja, die Sanktionen, die gelten ja genauso wie für die Journalisten, dass man sie erzieht, auch in Richtung Russland. Und das nächste Sanktionspaket wird dann Russland definitiv in diese Richtung erziehen, wie Frau von der Leyen sich das vorstellt.
Russland hat jetzt schon Angst vor dem 20. Paket, ja. Also, wie gesagt, das heißt, Merz hat unglaublich viel Blödsinn erzählt, was wie gesagt die Medien bei euch so feiern. Das war eine Hauruck-Rede, wir haben so viel Kraft. Wenn du reinguckst, was er gesagt hat, war es alles Bullshit. So, und dann aber, warum ich sage Bettelrede. Er hat ja dann am Ende der Rede noch was gesagt von wegen, ne, ja, also Amerikaner, bla bla, dann sagt er nicht, also wir müssen diesseits und jenseits des Atlantiks zum Schluss kommen. Zusammen sind wir stärker. Wir Europäer wissen, wie kostbar das Vertrauen ist, auf dem die NATO gründet. Im Zeitalter der Großmächte werden auch die USA auf dieses Vertrauen angewiesen sein. Selbst sie stoßen an die Grenzen der eigenen Macht, wenn sie etwa im Alleingang unterwegs sind. Die NATO ist nicht nur unser, liebe amerikanische Freunde, auch euer Wettbewerbsvorteil. Bitte, bitte, bitte bleibt bei uns. Und er hat die ganze Rede auf Deutsch gehalten und den Teil hat er dann gesagt, ich mach's nochmal auf Englisch für unsere amerikanischen Freunde.
Oh wow.
Den Battle-Teil hat er dann auch nochmal auf Englisch vorgetragen.
Oh wow.
Ja, so, und jetzt frage ich mich noch, warum ich das als Battle-Rede bezeichne. Mhm.
Wenn es mal mit Tacheles nicht mehr klappt, versuch's beim Theater. So viel Werf, wie du da in die Stimme gelegt hast gerade, das ist ja schon schauspielreif.
Ja, ja, das hatte ich vorhin schon mal. Wir arbeiten ja an einem neuen Format in Russland, das wird im Internet kommen.
Und die sagen zu dir, übertreib mal ein bisschen, oder wie?
Nee, und das ist ja anders. Das ist ja nicht wie hier per Zoom, da sitzen wir im Studio und da ist ein Regisseur und da muss alles eingestellt werden. Ich habe eine Stunde gewartet, bis sie das Licht richtig hatten und so, alles nervig. Na, da mache ich mit dem Mädel so eine Art russische Version von Tacheles, eine halbe Stunde, Stunde. Also so ein, ne? Talk über Politik der letzten Woche. Und da habe ich dann auch heute ein bisschen, weil wir haben noch nicht eingespielt, das war eine Probesendung bisher, noch nichts gesendet. Und sie war so ein bisschen steif und da habe ich dann auch angefangen, so mit Gestik und ne, in die Kamera rein und so. Ein bisschen, da haben sie auch schon, ja, das wird lustig. Irgendwie ist es noch drin von vorhin.
Ich verstehe, okay, alles klar. Ja,
Also
dann.
jedenfalls Battle-Rede. Es war wirklich reines Battle. Reines Battle, liebe USA, lass uns nicht hängen. Und der ganze Quatsch, den er erzählt hat über Europa, ist so stark, den kannst du in die Tonne drücken. Weil es war, also, das war, dann sagt er, ja, wir müssen in den Süden, ne? Afrika, die Golfstaaten, andere, wir müssen mit den Staaten enger zusammenrücken und so weiter. Und dann sagt er irgendwas von wegen, wir teilen die Erfahrung, dass das Völkerrecht und internationale Organisationen unserer Souveränität, unserer Unabhängigkeit und eben auch unserer Freiheit dienen, so wie die anderen da im Süden auch. Und unsere Stärke bleibt die Fähigkeit, Partnerschaften, Bündnisse und Organisationen zu bauen, die auf Recht und Regeln fußen, auf Respekt und Vertrauen gründen und die an die Kraft der Freiheit. Ne? Da werden die in Afrika sich vor Lachen totgelacht haben. All die sanktionierten Staaten, die irgendwas wissen wollen von Recht und Völkerrecht und Regeln.
Finde ich
All die
super.
Staaten, ne? Also der globale Süden hat sich kaputt gelacht. Recht und Regeln und Völkerrecht. Frag mal die Iraker, frag mal die Jugoslawen, frag mal die Libyer. Wie das sehen. Also, das ist, und so eine Rede hält der. Und also die haben sich im globalen Süden mit Sicherheit totgelacht. Aber für die deutschen Medien ist das eine Hauruck-Rede. Wir werden uns jetzt mit Afrika anfreunden. Ja, die warten auf euch.
Ich darf leider meine Gedanken nicht zum Ausdruck bringen,
Wir haben eine Presse- und Meinungsfreiheit. Wird hochgehalten, sagt die Bundesregierung.
sonst würde ich delegitimierende, sanktionierende äußere Taten verursachen. Ja. Das ist echt
Also
einfach nur
darum, also
dämlich,
die Rede
wirklich.
von Merz, die war im Grunde, das war, was er über Europa gesagt hat, war zum größten Teil einfach nur Größenwahn, fernab von Realität. Und dann kam das Battle in Richtung USA. Und am Ende in der Fragerunde mit Ischinger noch, als er da kurz ein, zwei Fragen beantworten durfte, hat er dann nochmal gesagt, auch wieder, ne? Ach toll. Also, er sagt doch immer, wir sind keine Kriegs-, also Deutschland ist keine Kriegspartei. Zitat, er wurde gefragt, wie das mit Verhandlungen mit Russland ist. Dann sagt er, ja, also wir unterstützen die Ukraine in ihrem tapferen Widerstand gegen den russischen Imperialismus. Wir tun das diplomatisch, wir tun das politisch, wir tun es ökonomisch, aber wir tun es natürlich auch militärisch. Wenn ich jetzt militärisch gegen Russland vorgehe, bin ich dann im Krieg mit Russland, Herr Merz? Nur so, ich frage für einen Freund.
Könnte man halt mal fragen, was die Russen davon halten, gell?
Ja, genau. Also das ist. Oder
Aber.
hier auch, ne? Originalsatz. Übrigens, seit einem Jahr leisten Deutschland die Europäer, also Europa hier bei der Ukraine-Unterstützung, die wichtigste Führungsarbeit. Wir haben Moskau ungeahnte Verluste und Kosten aufgezwungen. Wenn Moskau endlich einen Frieden zustimmt, dann auch deshalb, weil das Ausdruck europäischer Selbstbehauptung ist. So, wir haben Moskau Verluste. Verluste, Kosten verstehe ich, Geld, Sanktionen. Verluste ist Menschenleben.
Ja, im Krieg, indem man die Ukraine unterstützt und
Aber
die.
Deutschland ist doch nicht im Krieg. Wie kann Deutschland, das nicht im Krieg ist mit Russland, Mensch, wie? Ihr seid doch gar nicht im Krieg.
Lass mich nachdenken.
Und so weiter. Also die Rede war, wie gesagt, es war der totale Wahnsinn.
Es ist aber nicht nur das, was der totale Wahnsinn war, sondern Marco Rubio hat letztendlich den europäischen Eliten die Leviten gelesen, den Eliten die Leviten, ist auch geil. Und dann haben die es aber geschafft, ihm dann auch noch mit Standing Ovations zu applaudieren. Also es gibt ein Foto, wo dann Pistorius sogar, der in der Rede nicht gut wegkam, aufgestanden ist und geklatscht hat, wo viele dann geschrieben haben, hat er überhaupt zugehört? Hat er überhaupt verstanden, was der gerade gesagt hat? Und jetzt musst du mir helfen, weil ich nicht ganz verstanden habe, warum sollte sich Pistorius eigentlich beschämt in die Ecke stellen nach dieser Rede?
Ja, der Punkt ist ein anderer. Das hatte ich auch eben schon genau vorhin in der russischen Sendung auch. Da hat mir das Mädel genau die gleiche Frage gestellt. Da musste die Rede mal anhören. Die Rede ist psychologisch genial aufgebaut. Er hat etwa die Hälfte der Rede lang, hat er die Europäer gebauchpinselt.
Und dann hat er ihnen einen Kinnhaken
Und dann
verpasst.
zwischendurch aber klar gesagt, ne, also was ich, Völkerrecht gilt für uns nicht mehr. So, der hat die Europäer gebauchpinselt, im Gegensatz zu Vance ist gekommen, hat die Europäer genommen, dins, hinsetzen, Schnauze
Letztes
halten.
Jahr bei der
Ja,
XIKO,
so.
ja.
Wenn du die politischen Aussagen von Rubio anguckst, hat der Rubio viel härter zugeschlagen als Vance.
Aber halt
Er
schöner
hat ihn,
verpackt.
genau. Und das ist das Lustige, ich hatte wirklich meinen Spaß. Also ich habe ja die Medienberichte angeguckt, ich habe mir die Rede angehört, das ist ja irre. Und dann gucke ich mir die deutschen Medienberichte an und die waren alle so mehr oder weniger fast begeistert. So, das ist ja gar nicht so schlimm, der ist ja eigentlich nett zu uns, die transatlantische Partnerschaft hat eine Chance, Merz-Bettelei hat geholfen, die Amerikaner mögen uns noch ein bisschen, alles super. Die haben Tage gebraucht, bis Artikel kamen, ja, im Moment, so gut war die Rede gar nicht. Das ist eigentlich total lustig. Die haben 2-3 Tage gebraucht in Deutschland, um zu verstehen, was in der Rede drin war. Total geil. Also, wie gesagt, das ist, was hat er denn so alles Schönes gesagt? Also, da waren so Sachen drin. Ja, hier. Und schließlich dürfen wir die sogenannte Weltordnung nicht länger über die vitalen Interessen unserer Völker und Nationen stellen. Sprich, nichts mit Weltordnung, mit Völkerrecht, mit Verträgen. Das waren die Kernsätze. Der hat der ganzen Welt gesagt, Völkerrecht, Verträge gilt alles nicht. Recht der Stärke. Das gilt natürlich auch gegen Europa. Grönland, Zölle, ist ja nicht so, dass er Europa nicht meinen würde. Bloß weil er sagt hat, ihr Europäer sind zu lieb, wir kommen ja alle aus Europa, wir sind ja alle, ne? Ich bin ein Europäer. So, aber das ist, na und? Also das ist, es war total, also die Rede war, also jeder, der Englisch kann, sucht die Rede raus. Sie ist psychologisch genial aufgebaut. Ganz, ganz, ganz viel Bauchpinseln, damit sie alle lächeln und sich wohlfühlen und zwischendurch eingestreut die richtig fiese Schläge in die Magengrube. Da war Wenz harmlos. Wenz hat nur gesagt, ihr habt ein Problem mit eurer Meinungsfreiheit. So wie auch gesagt, es gibt gar keine Gesetze mehr.
2 Fragen. Glaubst du, der hat die Rede selber geschrieben oder daran mitgearbeitet und hat da vielleicht der zukünftige US-Präsident gesprochen nach Trump?
Der zukünftige US-Präsident ganz sicher, wobei sie ja da noch streiten, wer es werden soll. Ich weiß nicht, wie das in der Praxis funktioniert. Ich weiß, dass die alle Redenschreiber haben.
Mhm, klar.
Also.
Aber die nehmen nicht das Manuskript und lesen einfach ab. Ich denke mal, dass der da auch seine...
Doch, die lesen auch ab. Das gibt's auch. Also Merz hat seins vorgelesen. Merz war abgelesen.
Ich rede jetzt nicht von Merz. Da war mir das klar.
Auch die Amerikaner, die machen kein Wort ohne Teleprompter.
Nochmal. Ob der Inhalt der Rede auch vorher durch seine Hände gegangen ist und das von ihm dann mit redigiert worden ist, also ergänzt und so. Der wird ja nicht nur das 1:1 übernehmen, was der Redenschreiber ihm da diktiert, sondern... Der wird seine...
wenn er einen guten Redenschreiber hat, mit dem er eingespielt ist, der weiß, was Rubio sagen will, kann das sein 1:1. Das ist die Frage. Also der Rubio wird sicher gesagt haben, es soll in die Richtung gehen, machen wir was. So, dann habt ihr irgendwas geschrieben und dann entweder sagt Rubio passt oder sagt, lass mal reingucken. Ich war nicht dabei, weiß ich nicht. Aber der Rubio wird sicher, das ist ja, ne, der wird sicher mit drauf geguckt haben. Mhm. Das war eine wichtige Rede, die macht er nicht blind, ohne sie vorher gesehen zu haben. Also von daher, tja.
Weil viele haben ihn eben nach seiner Rede gehandelt als zukünftigen Präsidenten, ja, dass der damit gezeigt hat, dass er eigentlich...
Wer ist viele? Bitte präzisieren, wer war das?
Ich habe ein paar Kommentare gelesen einfach, ja. Wo? Aber wo? Aus den Amerika, von Amerika.
Ja. Und wahrscheinlich auch deutscher Mainstream, kann man da auch gefunden haben. Warum? Weil das immer noch besser klingt als Vance. Mhm. Vance wollen sie nicht. Rubio klingt irgendwie besser so, das ist irgendwie, das klingt netter. Dass der zwischen den Zeilen viel härtere Sachen gesagt hat, interessiert ja keinen. Also so tief muss man nicht reingucken. Also der Wunsch des Vaters des Gedanken. Ich weiß ja nicht, wer es wird dann am Ende Präsidentschaftskandidat und wer da wem wählt und der Newsom. Das ist auch ein Thema, das in Russland sehr groß war, was die Russen sehr, sehr genau beachtet haben. Es waren ja kaum Republikaner auf der Sicherheitskonferenz. Aber da waren arschvoll Demokraten.
Hillary war da.
Hillary, Newsom.
Und mit dem Zug.
Riesendelegation. Die Demokraten waren mit einer Riesendelegation da und haben versucht, irgendwie ne, so die transatlantischen Bindungen, die alten, zu halten. Waren relativ wenig Trump-Leute da. Und der Merz hat sich mit dem Newsom ja auch wunderbar verstanden. Die fanden sich ja ganz toll. Also die russischen Kommentatoren fragen, haben die Amerikaner, also hat Trump das eigentlich gesehen? Dass Merz sich da so umarmt, abknutscht und so einig ist mit Trumps größten Herausforderer aus den Demokraten. Newsom soll ja Präsidentschaftskandidat werden. Also das war aus Sicht auf die amerikanische Regierung nicht schlau von Onkel Merz, sich so exponiert mit den Demokraten zu zeigen und sie so nett zu finden. Das hat im Weißen Haus keine Sympathiepunkte gebracht.
Es gibt vieles, was die USA nicht so sympathisch finden beim Herrn Merz. Da bin ich mir ganz sicher. Da stößt nämlich auch der nächste Artikel rein. Merz möchte den nuklearen Schutzschirm. Ja, nicht nur Merz, sogar Fischer will jetzt eine Atombombe für Deutschland haben. Aber was ist davon zu halten? Werden wir jetzt von den Franzosen mit beschützt werden in Zukunft?
Glaubst du das?
Ganz ehrlich, nein.
Warum?
Weil den Franzosen die Deutschen scheißegal sind. Also die
Nicht
Regierung in
ganz.
Frankreich ist der Merz, nicht die Deutschen an sich, das war jetzt blöd gesagt, aber.
Das kann auch so sein, aber darum geht es gar nicht. Es gibt einen alten Spruch: Werden die Amerikaner Washington für Warschau opfern? Natürlich nicht.
Und du meinst, werden die Franzosen Paris
Franzosen
für
Paris für
Berlin?
Paderborn opfern?
Für Paris, für Paderborn.
Ja, P, beides mit P. Was anderes fiel mir gerade nicht ein. Potsdam. Nö, natürlich nicht. So, das heißt, wir haben auch ein generelles Problem. Also zunächst mal, der Merz will ja Mitspracherecht. Der will ja, ne, so unser Atomschirm, wir wollen Mitspracherecht. Glaubst du, die Franzosen werden den Deutschen Mitspracherecht über den roten Knopf geben?
Willst du eine Antwort von mir oder ist mein Gesicht schon Ausdruck genug?
Ich glaube, das reicht mir.
Ja.
Ich verstehe das mal als gewisse Zweifel. So. Okay, also das heißt, dass die Idee von Merz, dass da irgendwie, dass die Franzosen damit einen Knopf lassen, ist schon mal Quatsch. Kommt nicht. Die Franzosen haben aber trotzdem Bock drauf, den Atomschirm auf Europa aufzunehmen. Das sagen sie ja selber. Wir stehen bereit als Schutzmacht Europas. Der rote Knopf ist unser.
Aber nur wenn wir den Koffer in der Hand haben, immer.
Der Koffer ist uns, aber wir beschützen euch. Was hätte das für Folgen, wenn die EU und die Staaten sich darauf einlassen? Frankreich würde als nächstes sagen, ja, aber der Atomdings, ne, das kostet uns richtig viel Geld jedes Jahr. Könnt ihr mal bitte bezahlen? Ja, das heißt, dann sollte Europa mal für Frankreichs Atomwaffen zahlen. Wie wollen die Amerikaner ja auch zahlen indirekt. Aber ohne Zugriff auf den roten Knopf. So, also Frankreich will Geld. So, und dann würde Frankreich natürlich innerhalb der EU eine ganz andere Machtposition haben, politisch. Frankreich wäre dann plötzlich die europäische militärische Führungsmacht. Egal, was die an Soldaten auf der Straße stellen können, sie haben das Sagen.
Weil sie den größten Hammer haben.
Machen die Deutschen das mit? Ich zitiere Herrn Merz. Wir werden die größte konventionelle Armee in Europa aufbauen. Klar. Polen das gleiche gesagt. Tusk auch. Größte konventionelle Armee in Europa. Polen und Deutschland. Wollen die jetzt Krieg führen? Warum machen die Wettrüsten? Also, dass das kommt, dass der französische Atomschutzschirm auf Europa ausgedehnt wird oder auf Deutschland, ich sehe es nicht. Ich sehe nicht, dass die Deutschen sich den Franzosen unterordnen werden. Ich sehe nicht, dass die Deutschen Lust haben, den Franzosen auch in der EU so viel zusätzliche Macht zu geben, dass die plötzlich militärische Führungsmacht sind. Ich sehe nicht, dass die EU alle bereit sind, dann plötzlich für Frankreich Atomwaffen zu zahlen, die sie sowieso haben. Und ich sehe nicht, dass Frankreich irgendwie einen roten Knopf lässt. Für mich ist das eine Phantomdiskussion.
The Big Nothing Burger.
In meinen Augen ja. Weil ich sehe keinen realistischen Weg, wie das umgesetzt werden soll. Also, dass die Deutschen sich den Amerikanern unterwerfen, das sehe ich ja ein. Daran sind sie gewöhnt. Aber den Franzosen?
Ergibt Sinn.
Oh, kurz und knapp. Und die Frage, will Deutschland eine eigene Atombombe? Gut, da gibt es Leute, die es wollen, aber das wird wahrscheinlich so einen Aufschrei geben, weil Deutschland ja nun auch im 2+4-Vertrag ganz klar gesagt hat, es ist atomwaffenfrei. Das wird wohl nicht kommen.
Ich glaube,
Also eine
das
eigene
Papier.
Atomwaffe für eine deutsche sehe ich erstmal nicht. Und mit den Franzosen einig werden, wünsche ich viel Spaß.
Das Papier nimmt niemand ernst, habe ich das Gefühl. Ich sag nur Rostock,
Ja, ich weiß.
NATO-Soldaten, die gar keine NATO-Soldaten sind und so.
Ich weiß, aber ich glaube, bei den Atomwaffen möchte ich auch bei den Amis der Spaß haben. Und ob die Franzosen dazu gut finden, dann Konkurrenz in der EU zu haben, weiß ich nicht.
Und die Engländer?
Also sowieso nicht. Die Engländer haben den berühmten Satz gesagt, jetzt haben wir zwei Kriege gegen die gewonnen und die sind trotzdem wieder da. Die Atomwaffe in Deutschland, jetzt war Thatcher. Die Atomwaffe in Deutschland wollen die Briten auch nicht.
Never ever.
Also das kriegst du nicht, sehe ich nicht.
Und
Also
dann
da werden die sich alle an den 2+4-Vertrag erinnern.
hat irgendeine linke Verteidigungsministerin in einem Horrorszenario Kontrolle über diesen Koffer. Frau Reicheneck,
Und denkt, oh, das Rote ist bestimmt die Puderdose.
in einem ganz schrecklichen Paralleluniversum wird Heidi Reicheneck Verteidigungsministerium. Ministerin und hat Kontrolle über einen EU-Atomkoffer.
Geil.
Boah, das
ja,
ist aber, das muss ich jetzt gleich aus dem Quantenschaum des Universums unterstreichen, den Gedanken. Nicht, dass das irgendwie doch noch manifest wird.
ach komm, ihr habt Krampf-Kapfenbauer diese komische Nase überlebt. Ihr habt Uschi überlebt,
Ja,
die
wir als
Bundeswehr
Volk haben das
ist noch viel
überlebt.
kaputt zu machen.
Ja,
Da
wir
ist noch
haben
viel
das,
kaputt zu machen.
aber das Zerstörungspotenzial ist ja ungleich größer dadurch, ne? Also ich plädiere, nein, sollten wir nicht haben. Nicht noch mehr Länder, die Zugang zu diesen Waffen haben.
Nein, natürlich soll Deutschland das nicht haben, auf keinen Fall. Und aber wie gesagt, du hast recht, 2+4-Vertrag, Rostock etc. interessiert kein Schwein mehr, aber er wird sie interessieren, und zwar alle, auch die westlichen Staaten, wenn Deutschland sagt, ich will eine Atomwaffe. Da werden sich alle Unterzeichnerstaaten des 2+4-Vertrages sehr schnell sehr einig sein. Das sind Franzosen, Briten, USA und Russland. Die werden sich sehr einig sein bei der Frage deutscher Atomwaffe. Die mögen sich ansonsten in China Krieg führen, aber die werden sagen, Deutschland kriegt keine scheiß Atombombe. Da werden die Amerikaner und Russen zusammenkommen.
Keine scheiß Atombombe.
Frag mal den Iran, wie gut das läuft.
Ja. Wir hüpfen zu einem anderen Schauplatz. Es geht um die Blockade der Ostsee. Das wurde ja als mögliches Mittel ins Spiel gebracht, dass man Russland auf diese Art und Weise wirtschaftlich niederringen möchte, dass man also Handelsblockade macht über die Ostsee. Und wenn man weiß, wie stark und groß der Verkehr gerade über St. Petersburg ist, dann weiß man, dass das aus russischer Sicht alles andere als eine gute Idee sein kann. Weil, hast du zufällig auf dem Schirm, wie viel Prozent des Handelsvolumens da über...
Nein, müsste ich jetzt suchen.
Aber es ist nicht unbedeutend, sagen wir so, ne, was
es
über
ist,
die
es
Ostsee
ist sehr
kommt.
Bedeutend. Also Petersburg ist ja zum Beispiel mit der größte Ölhafen. Die haben ja, ich meine, ich habe das hier gesehen, die haben ja in den Nullerjahren, haben die ja, das ist jetzt nicht direkt in Petersburg, das ist ein Stück draußen, also formell nicht mehr in der Stadt, die haben gigantische neue Häfen da hingeknallt, also mitten auf die grüne Wiese. Und Petersburg selbst hatte noch Hafen, und dann, also die haben hier richtig viel. Also da hat Petersburg schon einiges. Aber Prozent weiß ich nicht.
Welche Grundlagen kann es denn überhaupt geben, um so eine Blockade durchzusetzen? Wie soll das auch umgesetzt werden?
Hatten wir ja schon ein paar Mal, aber da ja nicht jeder jede Sendung guckt. Es gibt zunächst mal die ganze Vorgeschichte. In meinen Augen wird, wenn es zu einer militärischen Eskalation zwischen Europa und Russland kommt, wird es in der Ostsee passieren. Ich sehe es nicht anders. Also, wir haben folgende Situation seit 2000, was ist 23, 24? Fangen Sie an, in der Ostsee alles, was da passiert, den Russen anzuhängen. Ne? Jedes Unterseekabel sollen jetzt die Russen gewesen sein. Wir hatten das oft genug. Jedes Jahr gehen 250 Unterseekabel weltweit kaputt. Es gibt eine Spezialflotte, strategisch verteilt auf der Welt, um die Kabel zu reparieren. Das passiert einfach. Das ist normal. Aber seit jetzt irgendwie 2023, 2024 ist plötzlich jedes kaputte Kabel in der Ostsee, das es immer gegeben hat, ist das dichteste verkabelte, am dichtesten verkabelte Meer der Welt, geht jedes Jahr was kaputt. Aber seit kurzem, ein, zwei Jahre, ist das immer Russland. Immer. So. Dann haben sie ja angefangen, Schattenflotte. Oh, wir müssen den russischen Ölexport. Ne? Und dann wieder, ah, die Schattenflotte macht die Kabel kaputt. Das ist unser Vorwand, gegen die Schattenflotte vorzugehen. Also wir denken uns aus, dass Russland die Kabel kaputt gemacht hat, und weil Russland die Kabel kaputt gemacht hat, können wir Schiffe klauen. Und nun haben sie ja, das hatten wir auch schon, am 26. Januar hat das britische Außenministerium einen offiziellen offenen Brief rausgehauen an alle Mitglieder der internationalen Seefahrt und gesagt, ja, also wir werden jetzt mehr Ru Schiffe mit Ziel Russland kapern. Es geht um die Blockade der Ostsee. Und die NATO hat sich ja schon aufgestellt, ne? Eastern Sentry. Nach diesen fabrizierten Drohnenvorfällen haben sie Eastern Sentry ausgerufen. Mehr Soldaten an die Front, mehr Schiffe in die Ostsee. Alles wieder, ne? Und dann haben wir noch Kaliningrad. Litauen denkt immer wieder darüber nach, Kaliningrad zu blockieren. Auf dem Landweg. Da gibt es ein spezielles Abkommen. Ursprünglich Litauen-Russland. Als Litauen in die EU kam, war das eben dann EU-Russland, das den Transitverkehr zwischen Russland und Kaliningrad zur Versorgung erlaubt. Denken die Litauer immer wieder darüber nach, das zu blockieren. Wenn sie jetzt die Ostsee blockieren, und das auch noch, ist Kaliningrad blockiert, nicht nur Petersburg.
Also du sprichst von diesem Suwalki-Korridor, der jetzt dann gleich in
Da
dem...
kommen wir gleich drauf.
Ja,
Kommen wir
aber
gleich drauf.
das
Ja,
ist
also,
diese Landbrücke zwischen
ja, aber da
Weißrussland
kommen wir noch drauf.
und
So weit sind wir noch nicht. Ich sage nur, das sind alles Dinge Ostsee. Weil, ne, Kaliningrad kannst du zur See und zu Land. So, wenn die jetzt die Ostsee blockieren und dann Litauen kommt und sagt, wir machen noch die Landgrenze dicht, dann hat Russland zwei blockierte Häfen. Erstens kostet das einen Großteil seines Handels, und zweitens, in Kaliningrad geht das dann um die Versorgung der Menschen. Um alles. Elektrizität, Lebensmittel, alles. Und da, und das ist jetzt der Grund für diesen Artikel, das hätten wir oft genug, die Themen, das haben wir hier oft genug besprochen, also wer Tacheles regelmäßig guckt, kennt die Sachen. Weil reden wir seit 2 Jahren drüber. So. Und nun hat Patruschew, der war Putins Nachfolger als FSB-Chef, als Geheimdienstchef, und wurde danach Vorsitzender des russischen Sicherheitsrates, also einer von den ganz Hohen in Russland. Der wurde dann 23, 24, 24, glaube ich, abgesetzt, weil die dann ja Shoigu aus dem Verteidigungsministerium in den Sicherheitsrat geschickt haben. Und dann dachte man so, Patruschew wär abgewertet worden, weil der jetzt irgendwie für mal im Kreml als direkter Putin-Berater für maritime Fragen zuständig ist. Nur maritime Fragen ist Ostsee. Das war keine Abwertung.
Okay, man hat ihn bewusst dahingesetzt, weil
das
er
war
da
eine ganz bewusste Geschichte, den ausgerechnet dahin zu setzen.
In dem Wissen, dass da, das könnte heiß werden da, ja, da braucht
das
man einen
wissen
guten
alle.
Mann, so nach dem Motto, ja.
Naja, das wissen alle. Und guten und erfahrenen Mann. So, und jetzt ist der Punkt folgender, uns kurz und knapp zu machen. Was ich hier gemacht habe, der Artikel ist ein Interview. Der ist ein Interview, das der Patruschew einer russischen Zeitung gegeben hat. Und da hat er ganz klar gesagt, wenn die versuchen, die Ostsee zu blockieren, werden wir sie freikämpfen. Also die Blockade der Ostsee ist für die Russen Casus Belli. Das hat er in einem sehr ausführlichen Interview sehr ausführlich erklärt.
Das heißt,
sollten
sich
die Europäer hinter den Spiegel kleben.
Man kann da ganz schnell wieder den schwarzen Petern den Russen zuschieben.
Ja, natürlich werden sie es tun.
Wie bei der Krim auch. Ja, also die Russen werden irgendwann sagen, so jetzt ist Schluss, wir handeln. Wieder quasi nicht in Einklang mit internationalem Recht, aber die anderen halten sich auch nicht dran, dann machen wir es auch nicht, so nach dem Motto. Also unsere Interessen
sind... Was heißt nicht mit internationalem Recht? Die Russen verteidigen ihre freie Schifffahrt. Also das kann jetzt ein einfaches Szenario. Die Russen schicken inzwischen immer mehr Schiffen, schicken sie Spezialeinheiten mit, um das Kapern zu verhindern. Stell dir vor, da schippert ein Tanker gemütlich aus Petersburg Richtung Nordsee durch die Ostsee durch und dann kommen irgendwann Europäer auf die Idee, wir kapern das Ding. Schicken Hubschrauber hin und lassen Soldaten runter. Und dann sind russische Spezialeinheiten an Bord, die Hubschrauber abschießen.
Russland
dann
greift die EU an. Das ist dann
genau.
Die Schlagzeile. Ja.
Der böse Russe. Wir wollten doch nur eine Inspektion machen. Wir sind doch ganz lieb. Wir wollten nur spielen.
Und das ist dann der erste Funke, der dann eine Kette in Gang setzt.
Und dann, ja, dann kriegst du, die Europäer sind so aufgeheizt antirussisch, die kriegst du dann nicht runter. Die sitzen dann da und werden sich hochschaukeln in antirussischer Rhetorik. Russen haben angegriffen und so weiter und so fort. Da kommen wir wieder raus aus der Nummer. Also, das hat er offen gesagt. Wie gesagt, wie das Thema Ostsee, wir Tacheles jetzt lange regelmäßig guckt, weiß, dass wir das Thema immer wieder hatten. Ich habe immer wieder darauf hingewiesen, was da passiert. Wir haben diese ganzen Eskalationsschritte über die 2 Jahre schön begleitet. Und voilà. Wir sind da, was ich seit langem sage, irgendwann haben die Russen da so voll. Das war jetzt die Warnung.
Das wird dann medial natürlich vorbereitet, das Ganze noch. Das wird dann eine Hyperhysterie geben mit antirussischen Berichten und Kampagnen und. Dann werden noch diverse andere Themen gespielt werden, um das emotional so richtig hochzukochen. Und dann, wenn es zu so einem Vorfall käme, würde das natürlich dann Sondersendungen, Brennpunkt, auch Schlagzeilen rauf und runter. Und dann kommt noch das Nächste dazu, dann gibt es dann noch irgendeine Fake-Sache.
Ja, ganz simpel, 2 kaputte Ostseekabel und wieder Drohnenvorfälle. Das war kein Thema.
Oder noch irgendein Blackout, den man Russland dann zuschiebt. So.
Ja, die Gaskrise, genau. Wir haben kein Gas, weil die Russen schuld sind. Ist ja auch das Narrativ. Ne? Russland hätte die Lieferungen eingestellt. Sagen sie ja. Quatsch. 20% des europäischen Gases kommen aus Russland. Russland würde mehr liefern, Europa will nicht. Aber sie werden Russland die Schuld.
Teil dieses ganzen hybriden Krieges ist dann natürlich eben auch die Welt mit irgendwelchen Fehlinfos oder Falschinformationen, das ist das Gleiche, zu beschicken. Also wie hier zum Beispiel die Welt, die in so einer Simulation dann eben über die Bild so nach Motto
das kann
Putin,
Springer
Putin könnte die NATO mit 15.000 Soldaten besiegen.
Also die haben Folgendes gemacht. Das ist wieder genau das, was wir... Ach, das hatte ich nicht mit dir, hatte ich in einer Sendung. Egal. Also die Welt hat ein Planspiel gemacht an der Bundeswehr-Uni Hamburg. Und da haben sie durchgespielt, was passiert denn jetzt? Ne? Irgendeine Eskalation und dann Russland will sich den Weg nach Kaliningrad freikämpfen. In dem Planspiel haben sie gesagt, ja, also die Russen würden jetzt plötzlich behaupten, die Leute in der Kaliningrad wären jetzt irgendwie unterdrückt und würden leiden und würden abgeschnitten oder was auch immer. Was ich genau sage, ne, Litauen sagt offen. Sie denkt darüber nach, die Grenzen zu schließen, so Kaliningrad abzuschneiden. Das wäre für Russland auch ein Casus Belli. Und dann sagen die eben, ja, und jetzt kommt so ein Szenario, also die Russen denken sich aus, Kaliningrad sei in Gefahr und dann schicken sie Soldaten. Und da haben sie eben dann in dem Planspiel festgestellt, mit einer relativ kleinen Truppe könnte Russland sich den Weg nach Kaliningrad freikämpfen, weil in dem Planspiel war es ja so, dass alle erstmal Angst hatten. Die Amerikaner haben gesagt, nee, nee, also wegen Kaliningrad oder Litauen gehen wir nicht mit Russland in den Krieg. Die Amerikaner sind raus. Die Deutschen haben lange überlegt. Und werden alle überlegt haben, ob sie helfen und wie, waren die Russen schon bei 15.000 Soldaten durchmarschiert, weil da ist keiner. Also die NATO wäre viel zu langsam, die müsste schneller reagieren. Das ist so die Kernaussage des Planspiels. Aber wieder interessant, ne? Sie spielen das durch, wovor ich seit jetzt, wie lange, 2 Jahre warne, Ostsee, Kaliningrad, das ist die Ecke.
Da knallt es dann, wenn es
knallt. Baltikum, wir erinnern uns an die Raffinerie bei Petersburg, wo die Drohne aus oder über Estland eingeflogen ist, ob es eine ukrainische war, die sie alle durchgelassen haben, ob sie in Estland gestartet ist, sei dahingestellt. Aber die Meldung aus Estland war eindeutig, die ist darüber geflogen, ist von da aus in die Petersburger Raffinerien gebumst. Es gibt genug Gründe, wie man das da schnell eskalieren kann. Das ist Beschuss aus dem Baltikum nach Russland, das ist Kaliningrad abriegeln, das ist Ostsee blockieren. Und alles das sind Dinge, wo die Russen irgendwann sagen, oh, jetzt reicht's. Und dann kommt die Welt mit so einem Planspiel. Die Bild macht daraus die Panikmeldung, die NATO ist zu schwach, 15.000 Soldaten reichen. Und Politico berichtet ellenlang, also der ganze Springer Verlag hat das Ding gehypt.
In dem Kontext muss man auch die Nachricht sehen, dass letztes Jahr ein Manöver stattgefunden hat, wo 15 Ukrainer 2 NATO-Bataillone letztendlich lahmgelegt haben. Das geht ja in die gleiche Richtung. So nach dem Motto, oh mein Gott, wir sind überhaupt nicht vorbereitet und wir müssen aufrüsten, aufrüsten, aufrüsten.
Ja, sind sie auch nicht. Die Meldung war ja sogar echt verständlich. Die haben das durchtrainiert, wollten den Drohnenkrieg lernen. Und da haben ein paar Ukrainer mit Drohnen gezeigt, was heute Sache ist. Waren 2 Bataillone platt, weil die sich gar nicht gegen Drohnen wehren können. Die hat NATO nicht gelernt bisher richtig.
Es waren aber auch Reservisten, die da geübt haben, ne? Also es war jetzt keine Eliteeinheit, die quasi in der Materie schon drin ist. Auch wenn die Ukrainer und Russen natürlich naturgemäß viel mehr Erfahrung haben, mit anderen Einheiten wäre das Ergebnis auch anders ausgefallen. Also quasi, wenn erfahrene Kommandostäbe diese Übung gemacht hätten, hätte man das Ergebnis anders ausschauen lassen können. Aber es war halt notwendig zu sagen, seht ihr, wie veraltet wir sind? Wir brauchen ganz viel, ganz neues Material. Ja, so.
Ob ein trainiertes, also bisher nur in Manövern trainiertes NATO-Bataillon tatsächlich mit den Drohnen klarkommt, habe ich auch keine Zweifel. Das ist eine ganz andere Geschichte. Die Russen und Ukrainer haben das in der Praxis gelernt. Die NATO weiß theoretisch genau, wie es läuft, ob sie das aber schon in ihren Lehrplänen drin hat und ob das die Soldaten schon können. Und ob sie die nötigen Mittel haben, technisch, elektronische Kampfführung etc., ob sie die in der Zahl haben, die sie brauchen, weiß ich nicht. Wenn ich in Russland durch die Gegend fahre, in Frontnähe, dann hat jedes Auto radioelektronische Kriegsführung an Bord.
Das heißt, eine Detektionsmöglichkeit für Drohnen, oder?
Wir sehen, welche Drohne kommt. Du kannst sehen an der Frequenz der Drohne, kannst du sehen, wer es der Hersteller. Du siehst, welche Drohne da ist. Und dann drückst du drauf und versuchst, ihren Funk zu stören und hoffst, dass es durchgeht. Dass die Drohne blind ist. Das hast du in Frontnähe in jedem Auto. Hat die NATO das in jeder Einheit? Ich weiß es nicht.
Ist denn das ziemlich sicher oder funktioniert das nur ab und zu, dieses Prinzip?
Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit.
Ja.
Zumal, wenn die Drohne dann am Ende noch am Glasfaserkabel hängt und trotzdem weiter Verbindung hat. Oder wenn inzwischen KI im Spiel ist und die Drohne dann auch ohne Funksignal, ohne Lenkung selber das
Ziel. Einmal erkannt das Ziel und dann weiter.
So, dann, genau, alleine, Ziel erkannt und dann ist eine Verbindung zum Piloten durch elektronische Kriegsführung abgetrennt, aber die Drohne mit KI, Ziel gesehen, Ziel reingeflogen. Also hundertprozentige Sicherheit gibt es ja nicht, aber es gibt zumindest eine gewisse. Ja, also von daher, da ist Luft drin, also da ist noch viel, viel Luft nach oben, das kann ordentlich eskalieren. Und sie spielen die Karten. Sie spielen genau die Karten, wo ich meine, Leute, das ist es. Ich vermute, wenn es knallt, ist es irgendwo da, Ostsee, Baltikum, Kaliningrad.
Viele Stimmen sagen ja, dass der Ausstieg des Deep States oder dieses ganzen Kontrollsystems nur über Krieg ist, also dass sie ihre ganzen Probleme jetzt dann durch einen Krieg dann sozusagen übertünchen können und dadurch dann eben einfach mal Tabula Rasa machen und dann alles auf neu. Kennst du übrigens Tabula Rasa, was das heißt, wo das herkommt? Ich muss jetzt klugscheißen hier.
Latein, sauberer Tisch.
Nee, das kam von den, aus dem Lateinischen kommt's. Die hatten damals so Wachstafeln, die Kaufleute, und haben da quasi mit zu Stiften oder halt so ihre Zeichen in die Wachstafel gemacht. Und wenn sie ein neues Papier gebraucht haben, wenn sie einen neuen Zettel genommen haben, haben sie einmal mit dem Spachtel, so mit so einer Holzspatel, das Wachs einmal glatt gestrichen, Tabula Rasa, also die quasi die Tafel neu gemacht und so, daher kommt es. Also alles auf neu und das ist ja das Bild, was da kommt, ja. Also sprich, neues Herrschaftssystem, neues Geldsystem, neues Überwachungssystem, alles kommt da in einem, dann in einem. Und ich weiß jetzt schon, dass wenn dann die Propaganda rechtzeitig und allumgegenwärtig funktioniert, dass ein Großteil Hurra schreien wird, weil ja der Böse kommt und wir müssen uns gegen die Bösen verteidigen.
Funktioniert immer. Das ist der alte Trick, der äußere Feind. Mit dem äußeren Feind kannst du alles machen. Warum macht denn die Ursula jetzt so einen Wind? Warum hat die so viel Macht jetzt? Weil sie ständig äußere Feinde hat. Zuerst Covid und jetzt Russland.
Und wir sitzen dann beide irgendwann in Flecktarn da, oder?
Ich habe schon mal so gesessen, in letzter Zeit, du auch.
Ich habe Flecktarn schon lange ausgezogen, aber es war
Ja,
jetzt nur so.
gewöhn dich wieder dran.
Ich glaube, wir würden uns wahrscheinlich in Flecktarn nicht begegnen, weil dann ist diese Veranstaltung hier auch nicht mehr möglich.
Nee, das, also gut, wie lange wir Tag das machen können, werden wir sehen, aber. Also das ist, wie gesagt, der Punkt ist, diese Ostsee-Geschichte, ich warne da so lange vor und am Anfang war es dann alles belächelt. Aber es kommt ja immer genau, da wird auch weiter eskaliert. Und das ist nicht schön.
Wir werden es weiter beobachten. Wir sind am Ende der Artikel angekommen, sehe ich gerade. Hast du eine Inspiration für ein grandioses Schlusswort, das dann auch in die Geschichte eingehen könnte?
Nö.
Hat auch was, ja.
Hat auch was, ja, also
Hat auch was. Kurz und schmerzlos. Nö. Ja, in diesem Sinn, dann sage ich danke für die Woche. Wir sehen uns wieder nächste Woche, wenn alles klappt. Und
ja.
dann schauen wir mal, wie weit wir dann sind mit Temperaturen und Gas. Was geht uns zuerst aus? Das Hirn oder das Gas?
Na, bisher hat das Hören Vorsprung.
Im Minusstand, oder?
Absolut. Also
Also
bei dem, was wir
Hirnspeicher
veranstalten,
unter 20%.
da ist der Speicher schon ganz, ganz tief runter. Aber ja, naja, also wir haben nicht nur das Gasthema. Ja, das wird noch interessant. Wir haben auch die Frage jetzt, 20. Sanktionspaket. Ich bin schon gespannt, wen sie diesmal sanktionieren. Ich bin ziemlich sicher, dass wieder irgendwer drin ist an Journalisten. Wie gesagt, wir hatten das 17. mit mir und Alina und dem Typen Berlin. Sorry an die Adresse, dass ich seinen Namen vergesse. Wir hatten das 18., wo nichts drin war an Journalisten, das 19. mit Jacques Beau. Dann 20. Arbeit. Sie können sich bisher nicht einigen. Noch nicht sicher. Aber vielleicht ist er bis dahin auch schon auf. Da wissen wir auch schon mehr.
Das erfahren wir nächste Woche. Thomas, ich sage tschüss, bis bald und nach
Tschüss.
draußen
Mach's
auch.
gut. Alles
Tschüss,
Gute.
bis
Ciao,
nächste
ciao.
Mal.
Mach's auch.
Ich
Ciao.
weiß nicht, ob
Ciao.
es zu schmerzhaft war hier, aber wir bemühen uns redlich. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis dann. Ciao.